tell what he really thought.
I've been in love several times before, and each time I thought I'd found my Prince Charming.
Auf X Productions präsentiert True Love, ein Podcast über wahre Liebesgeschichten mit Lynn Schütze und Leonie Bartsch.
Hallo und herzlich willkommen
zur Staffel 2 von True Love.
Es geht weiter. Wir sind so glücklich.
Ja.
Wir haben uns natürlich in diesen Podcast verliebt. Wir haben uns mit diesem Podcast auch verlobt. Und in Staffel 2 sind wir quasi jetzt verheiratet. Also jetzt ist es wirklich offiziell, Lynn. Wir können diesen Podcast nicht mehr beenden, außer halt durch unseren Tod. Weil vor Gott quasi sind wir jetzt verheiratet mit diesem Podcast.
Ja, wir haben für unseren Videodreh eine Hochzeit gemacht. Wir hatten beide Brautkleider an, haben vor einer Kirche getanzt, wurden sehr komisch angeguckt von Leuten. Aber es war richtig schön. Wir haben uns danach gefragt, warum man nicht mit der besten Freundin zusammen heiratet. Also
ja,
wäre das nicht ein Modell? Also ich weiß schon, man sagt so Hochzeit, das ist der große Tag von einem selbst. Aber es ist doch viel geiler, wenn du den auch noch mit deiner besten Freundin zusammen erleben kannst.
Es muss dann schon auch sehr gut passen alles, ne?
Ja.
Aber also man, die eine Person darf jetzt nicht Techno zum Altar hören wollen und die andere irgendwie eine Ballade von Dirty Dancing. Das ist vielleicht die einzige Schwierigkeit.
Wäre auch ganz geil, wenn das so hintereinander kommen würde, weißt du?
Stimmt, stimmt.
Erst so Techno und dann kommt auf einmal so dieses Geräusch und dann kommt so na, 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 na.
Und dann betteln sich beide Bräute die ganze Zeit. In ihrem
Ist das nicht ein Film?
Dance am Ende.
Ist das nicht der Film Bride Wars oder sowas? Irgendwas klingelt der bei mir.
Gibt es sowas?
Ich glaube schon.
Wir hatten auf jeden Fall einen lustigen Trailer-Dreh in unseren weißen Hochzeitskleidern vor ungefähr 50 Schulkindern, die gerade exakt dann nach Hause gegangen sind, als auch unser Dreh startete. Und alle dachten, wir sind einfach ein Paar, das sich zu zweit vor der Kirche versammelt hat, ohne irgendwelche Leute, die uns mit uns gefeiert haben, außer halt ein Kameramann, aka mein Freund. Also so war unser Tag, es hat sehr viel Spaß gemacht und damit haben wir unsere zweite Staffel angekündigt und die beginnt jetzt. Wir sind in Staffel 2 von True Love und wir haben für euch so schöne Geschichten, teilweise Geschichten, wo ich dachte, Mann, das hätte ich mal als erste Folge machen sollen.
Ja.
Also die sind fast zu besonders, als dass die jetzt nicht in Staffel 1 vorgekommen sind. Aber hey, es ist ja auch gut, wenn sich Dinge steigern.
Ja, also diese Geschichte, die ich dir heute erzähle, da haben wir lange drüber diskutiert, das weiß ich noch, ob die unsere erste Folge werden soll. Und jetzt ist die erste Folge von Staffel 2.
Auch schön.
Aber bevor ich zu viel verrate, Leo, du musst uns erst noch ein Dating-Fail erzählen, oder?
Ja, ich habe eins bekommen, beziehungsweise uns wurde eins zugeschickt. Das ist von Leona. Dating-Fails. Leona hatte ein Date und dieses Date, ja, passt tatsächlich perfekt in unsere Fail-Rubrik. Ich lese es dir mal vor. Wir hatten uns verabredet, was trinken zu gehen und da seine Wohnung näher an der Kneipe war, holte ich ihn dort ab. Als ich ankam und klingelte, machte er nicht auf, sondern rief mich nur an und sagte, er brauche noch eben 5 Minuten. Ich dann so, alles gut, stress dich nicht. Hätte ich gewusst, was danach passiert, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Druck gemacht. Aus 5 wurden 15 Minuten, daraus eine halbe Stunde. Ich rief immer und wieder an und er vertröstete mich die ganze Zeit mit, nee, nochmal 5 Minuten. Ich bin halt ein gutgläubiger Mensch und letztendlich habe ich 1,5 Stunden auf der Straße gewartet.
Nein.
Da habe ich kurz zwischendrin das total gefühlt, weil ich kenne das selbst von mir. Also ich bin ungefähr so, ich denke, ich schaffe Dinge, also ich überschätze mich halt immens. Ich denke,
du
ich schaffe Dinge in 5 Minuten.
Du hast kein Zeitgefühl.
Und dann brauche ich aber eigentlich 1 Stunde dafür. Und dann geht irgendwas schief und ein Kaffee kippt auf mir aus und ich brauche nochmal 5 Minuten. Also deswegen kann ich an sich das alles nachvollziehen, aber 1,5 Stunden ist schon krass, wenn man bedenkt, was dann passiert. Dann kommt nämlich der Typ raus, der ja jetzt 1,5 Stunden gebraucht hat, um sich fertig zu machen.
Oh,
was stellst du dir jetzt vor? Also was für eine Art von Mensch kommt da jetzt raus?
Also ich wollte erst mal sagen, als Tipp, bring ihr halt eine Flasche Wein schon mal runter, wenn du so lange brauchst. Ich hatte jetzt aber auch noch ein bisschen.
Aber findest du das besser? Also ja, lass uns einmal kurz das Szenario durchdenken. Dein Date wartet unten und du gehst runter mit einer Flasche Wein und sagst, das ist für dich, ich komme dann später. Und dann trinkst du da alleine Wein. Fändest du das nicht auch ein bisschen merkwürdig?
Also ich finde generell alles besser mit Wein, würde ich jetzt mal vorab sagen. Deswegen auf jeden Fall.
Weiß nicht.
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass der Typ jetzt mit einer anderen Frau runterkommt.
Hast du nicht auch vielleicht die Erwartung, wenn man anderthalb Stunden im Bad ist, dass man dann vielleicht mit einer wunderschönen Föhnfrisur und einem Hemd und irgendwie glatt rasiert oder irgendwie Gel in den Haaren und schön frisiert halt da runterkommt? Das wäre ja eigentlich die Erwartung.
Ich habe eher gedacht, wenn der so lange braucht, dann hat er wahrscheinlich Durchfall.
Das kann auch sein. Was nämlich dafür spricht, dass er wirklich einfach sich nicht fertig gemacht hat in der Zeit, ist, dass er in Jogginghose ankommt, total vergammelt aussieht und zu ihr gesagt hat, yo, musst du noch eben duschen. Das Problem ist, er sah aber nicht so aus, als ob er geduscht hätte. Und da kann man sich auch vorstellen, dass es nur bei einem Treffen geblieben ist und sie ihn auch nicht danach irgendwie außergewöhnlich sympathisch fand.
Mann, vielleicht hatte er einfach richtig schlimmen Magen-Darm. Wer weiß.
Also ich verstehe, dass wir mit Leuten irgendwie mitfühlen, die Magenprobleme haben oder irgendwie zu spät kommen, weil wir beide die Erfahrungen kennen. Aber das kann auch nicht die Ausrede für alles sein.
Ja, es stimmt. Und dann, wenn, dann sag's.
Wirklich.
Also ja, schreckliches Date. Tipp für alle Leute, die zu spät kommen, bringt Wein mit. Und ich würde sagen, Leo.
Ich weiß nicht.
Doch.
Seid einfach ehrlich. Seid einfach ehrlich.
Also ich kann dir das ja sagen aus einer Person, die oft auf jemanden wartet, aka du. Wenn du mir stattdessen eine Flasche Wein geben würdest und sagen würdest, ich komme in der Viertelstunde, eher 20 Minuten, hier ist eine Flasche Wein, have fun, ich wäre happy.
Aber dann muss ich ja erstmal bei dir ankommen schon. Da scheitert es ja.
Ja, deswegen wäre ich happy.
Dann wäre ich ja bei dir. Dann, egal, dann würden wir zusammen den Wein trinken. Das ist doch die beste Version.
Ja, das ist die beste Version.
Aber von Dating-Fails und gescheiterten Liebesgeschichten kommen wir jetzt hoffentlich zu einer Liebesgeschichte, die nicht gescheitert ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht genau. Ich weiß nur, dass du so oft gesagt hast, dass diese Geschichte ein super guter Start in unserem Podcast wäre und nochmal zeigt, was Liebe für Grenzen überwinden kann. Aber ich weiß nicht, inwiefern. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal direkt an und nehmen dich mit. Und ich glaube, dann wirst du es schnell merken. Es ist kalt am Abend des 17. Dezember 1975. Das ist ungewöhnlich. Wir sind nämlich in Neu-Delhi, der Hauptstadt Indiens, und dort sind es normalerweise kurz vor Weihnachten um die 20 Grad. PK Mahanandir fröstelt etwas. Der junge Mann ist ein begnadeter Zeichner, aber wegen des schlechten Wetters warten heute nur eine Handvoll Leute, um ihr Porträt von PK gemalt zu bekommen. PK ist müde und er will jetzt gerade zusammenpacken, als eine junge Frau an seine Staffelei herantritt. Sie sieht ganz anders aus als all die Frauen, die PK kennt. Sie hat blonde Haare, die wallen sich so über ihre Schultern und ihre Haut ist hell wie das Papier, auf dem PK zeichnet. Sie trägt ein gelbes T-Shirt und eng anliegende Jeans mit ausgestellten Beinen. So wie das in Europa so Mitte der 70er Jahre gerade in Mode ist. PK weist jetzt auf den kleinen Hocker, den er für seine Modelle aufgestellt hat. Die blonde Frau setzt sich und blickt PK mit ihren großen blauen Augen an. PK ist sehr nervös. Seine Hand zittert, als er die ersten Striche zeichnet. Sein Kopf dreht sich und er fühlt sich ganz leicht, so als hätte die Erde ihre Schwerkraft verloren. Wie soll er ihre Schönheit bloß auf Papier einfangen? Der Blick der Frau durchdringt ihn wie ein Röntgenstrahl mitten in sein Herz. PK gibt sich alle Mühe, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Aber als er dann fertig ist, ist er total von seinem Porträt enttäuscht. Und so fragt er, wäre es möglich, dass du morgen wiederkommst? Die Frau nickt und lächelt.
Aber ist sein Porträt denn wirklich hässlich oder merkt er einfach schon, dass er die Frau mag und braucht einfach nur einen Grund, um sie wiederzusehen?
Ja, also wahrscheinlich ist es ein bisschen beides, aber er merkt, dass er halt abgelenkt war, weil er diese Frau so hübsch fand und deswegen hat er nicht so gut gezeichnet, wie er sonst zeichnet und er ist wirklich enttäuscht davon. Also er denkt auch wirklich, dass es nicht seine beste Arbeit ist und die möchte er jetzt natürlich auch nicht noch dieser Frau geben, die er so toll findet. Und tatsächlich, am nächsten Tag kommt die Frau zurück. PK gleitet ein Lächeln über das Gesicht. Dann setzt sich die Frau wieder auf den kleinen Hocker, wie schon gestern. Und während PK zeichnet, erinnert er sich an eine Prophezeiung, die ihm am Tag seiner Geburt gemacht wurde. PK hat nicht immer zu 100% an diese Prophezeiung geglaubt, hat sie auch oft nur für ein Märchen gehalten. Aber jetzt, als er diese Frau sieht, da überlegt er, ob vielleicht doch etwas an dieser Prophezeiung dran ist.
Was ist denn diese Prophezeiung?
Diese Prophezeiung klingt wirklich total märchenhaft. Die hat nämlich ein Astrologe einmal zu PKs Eltern gesagt. Und ich würde sie dir jetzt einfach mal erzählen. Du wirst dich mit einem Mädchen verheiraten, das nicht aus dem Stamm, nicht aus dem Dorf, nicht aus dem Bezirk, nicht aus der Provinz, nicht aus dem Bundesland und auch nicht aus unserem Land stammt. Du musst nicht nach ihr forschen, sie wird dich aufsuchen. Außerdem hat der Astrologe noch gesagt, dass diese Frau in dieser Prophezeiung vom Sternzeichen Stier ist. Sie würde Musik lieben, Flöte spielen und einen Dschungel besitzen.
Also das ist schon super konkret, ne?
Ja.
Wenn man sich normalerweise mit Horoskopen mal beschäftigt oder mit Astrologie, dann ist das ja auch manchmal sehr zweideutig, damit man, habe ich immer das Gefühl, das auch nicht zu genau auslegen muss, sondern jeder da seine eigene Wahrheit und Realität reindeuten kann. Aber das, das ist schon sehr konkret. Er sagt ja auch, in welchem Monat sie geboren sein muss und dass sie Flöte spielen muss, also trifft jetzt auch nicht auf jeden zu. Und auch schon gar nicht, dass sie nicht aus Indien kommt, sondern aus einem fernen Land.
Genau, deswegen ist jetzt PK auch so erstaunt, als er dieses blonde Mädchen sieht, das überhaupt nicht aus seinem Land kommt, überhaupt nicht aus seiner Gegend. Und er fragt sich, ist das vielleicht das Mädchen aus der Prophezeiung? Und so hakt er jetzt ein bisschen nach. Er fragt sie, bist du vom Sternzeichen Stier? Und sie antwortet, ja. Er fragt, spielst du Flöte? Sie antwortet, ja, ich liebe es, Flöte und Klavier zu spielen. Und jetzt fragt er eine etwas weirde Frage, nämlich, besitzt du einen Dschungel? Und die Frau antwortet tatsächlich, ja, meiner Familie gehören Wälder.
Was?
Und das ist natürlich alles total absurd. Also PK kann das gar nicht glauben. Da sitzt diese Frau vor ihm, die aus einem anderen Land kommt. Und ja, sie scheint die Frau aus der Prophezeiung zu sein. Es sind natürlich irgendwie ein bisschen komische Kennenlernfragen, die er da gestellt hat. Also spielst du Flöte, besitzt du einen Dschungel, keine Ahnung.
Also da labert dich irgendwer an, der dich gerade noch gezeichnet hat und dein Gesicht studierte und danach fragt er dich, ob du einen Dschungel besitzt. Also ich wäre, glaube ich, erstmal so, what the fuck? Aber ich weiß ja nicht, anscheinend antwortet diese Frau ja mit allem sehr direkt und scheint nicht so verwundert.
Ich glaube, das liegt daran, dass dieses blonde Mädchen PK auch ganz gerne mag. Und sie stellt sich jetzt auch vor. Sie sagt, dass ihr Name Charlotte von Schedwin sei, aber ihre Freunde sie einfach Lotta nennen würden. Und sie erzählt, dass sie aus dem weit entfernten Schweden kommt. Jetzt stammelt PK, der spricht übrigens auch nicht so gutes Englisch, zu ihr Folgendes. Es wurde im Himmel entschieden, dass wir füreinander bestimmt sind.
Was?
Und er hat jetzt verständlicherweise ein bisschen Angst, dass Lotta ihn nicht ernst nimmt und ihn für ein bisschen bescheuert halten würde. Aber sie fragt tatsächlich nach. Sie fragt, woher er das denn so genau wisse. Und er sagt jetzt, wenn du mir nicht glaubst, kann ich dir mein Horoskop zeigen. Du wirst meine Frau werden. Lotta blickt jetzt dem Jungen mit den Locken in die dunklen Augen. Und irgendwie beginnt ihr Herz schneller zu schlagen. In diesem Moment dämmert es PK. Er will keine Sekunde seines Lebens mehr ohne dieses Mädchen verbringen. Er würde ihr überall hin folgen, egal wie weit und wie unmöglich die Reise ist. Aber ja, wie real diese Reise bald werden würde, das ahnt PK zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Wahnsinn, wie schnell wir hier in die Liebesgeschichte einsteigen. Also es läuft ja alles glatt wie am Schnürchen. Die treffen sich, kennen sich noch gar nicht. Er fragt, ob sie einen Dschungel hat und ob sie Sternzeichen Stier ist. Und schwupps hat er sich für sie entschieden und sie ist ihm auch noch zugeneigt. Also, dass wir so schnell zu so einem romantischen Punkt ankommen, bei dem beide Seiten die andere Person so mögen, das ist irgendwie, das geht jetzt schnell alles hier. Wow.
Ja, es wird noch die ein oder andere Sache kommen, wo natürlich Hürden auf diese Liebe zukommen. Aber diese Geschichte ist wirklich unglaublich und egal, ob du an Schicksal, Prophezeiung oder was auch immer glaubst, ich glaube, diese Geschichte wird dir ein bisschen den Glauben an die Magie zurückgeben, Sie ist nämlich wirklich so unglaublich, dass ich mich hier öfters gefragt habe, ob sie wahr ist. Aber sie ist wahr, weil wir sind bei True Love. Damit würde ich dir jetzt erstmal ein bisschen mehr über PK erzählen. PK wurde geboren als Pradyuma Kumar Mahanadia. Das ist PKs voller Name. Eigentlich ist sein Name noch viel länger. Er umfasst insgesamt 373 Buchstaben. Das erspare ich mir, dir und den Zuhörern jetzt.
Oh mein Gott.
Ich nenne ihn einfach so, wie ihn auch seine Familie und seine Freunde nennen, nämlich PK.
Also du kürzt von 373 Buchstaben auf 2 runter.
Ja, ist auch gut, ne? Man hat so einen langen Namen und dann wählen Freunde und Familie 2 Buchstaben. Sind so, nee, mehr machen wir nicht. Ja, aber diese Buchstaben sind ganz besonders, weil dieser Name bedeutet Freude. Und das passt ehrlich gesagt auch sehr gut zu PK. PK ist ein sehr fröhlicher Mensch. Er wird im Dezember 1949 in einem kleinen Dorf im ostindischen Bundesstaat Odisha geboren. Und diese Region hat den Autor von Das Dschungelbuch auch inspiriert. Das Dorf liegt am Fluss Mahanandi zwischen dem Dschungel und den Bergen. Nachts hört PK manchmal das Stampfen und Schnauben der Elefanten oder das Knurren und Fauchen der Tiger. Am Fuß des Flusses gibt es einen Platz mit einem Scheiterhaufen, wo die Verstorbenen verbrannt werden. Das ist eine rituelle hinduistische Bestattung. Im Hinduismus gilt das Feuer als Erscheinungsform der Gottheit Shiva. Shiva ist einer der Hauptgötter, gemeinsam mit Brahma und Vishnu bildet er die göttliche Dreieinigkeit. Shiva verkörpert die Zerstörung, er ist das Symbol für Vergänglichkeit und das Unendliche. PKs Vater arbeitet bei der Post, seine Mutter ist Weberin und obwohl die Familie sehr, sehr wenig Geld hat, ist es in Indien üblich, dass Eltern einen Astrologen einbestellen, wenn ein Neugeborenes das Licht der Welt erblickt. An dem Tag von PKs Geburt erstrahlt ein Regenbogen über den Himmel des Dorfes. Der Astrologe deutet, dass PK mit Farben und Kunst arbeiten wird und macht die Prophezeiung, dass PK einmal eine Frau aus einem weit entfernten Land heiraten wird. PKs Familie, die glaubt fest daran, dass die Prophezeiung wahr werden wird. Deswegen versprechen sie, keine Ehe für PK zu arrangieren, wie es eigentlich üblich wäre. Und schon kurz nach seiner Geburt bemerken PKs Eltern, dass er wirklich ein ganz besonderer Junge ist. Immer wieder erzählen sie später eine Geschichte, die sich so zugetragen haben soll. Als PK noch ein kleines Kind war, also ein Neugeborenes, da liegt er in einem Korb und eine Kobra schlängelt auf ihn zu. Diese Kobra beugt sich dann über den Säugling und spannt ihre Halsschilde auf. Aber nicht, um ihn anzugreifen. Die Geschichte von PKs Eltern besagt, dass die Kobra den kleinen PK vor dem Regen schützen wollte, der durch das undichte Dach der Hütte fiel. In Indien gelten Kobras als göttliches Wesen. Der Gott Shiva selbst trägt eine Königskobra um den Hals. Sie werden als Symbol der Fruchtbarkeit verehrt und das schützende Verhalten der Schlange wird von der Familie als göttliches Zeichen gelesen. Also du merkst schon, PK wurde von klein auf Großes prophezeit.
Ja, und man merkt ja auch, er ist ja selber dann irgendwann Künstler geworden. Also nicht nur seine Familie, sondern auch er selbst hat sich von der Prophezeiung ja leiten lassen. Als er sich entscheiden musste, was er beruflich machen will, hat er sich dann wahrscheinlich aktiv für die Kunst entschieden, weil ihm das immer wieder erzählt wurde, dass die Prophezeiung das vorsehen würde.
Man muss aber auch sagen, dass PKs ersten Lebensjahre jetzt nicht von großer göttlicher Segnung gezeichnet waren. Weil PK ist ein Dalit, ein Unberührbarer. Die indische Gesellschaft ist in Kasten unterteilt und das Kastensystem ist eine strenge Rangordnung. Was das bedeutet, erklärt uns der Indologe, Journalist und Autor des Buches Neue Weltmacht Indien, Oliver Schulz.
Die traditionelle hinduistische Gesellschaft ist in Kasten unterteilt. Das Kastensystem ist eine strenge Rangordnung. Von Geburt an gehört jeder Hindu einer Kaste an, in der er oder sie ein Leben lang bleiben wird. Ursprünglich waren die Kasten einmal vor allem mit dem Beruf verbunden, den ein Mensch ausübt. Mittlerweile bestimmt die Kaste besonders über den gesellschaftlichen Status. Die sogenannten Varnas lassen sich als Hauptkasten betrachten. In der höchsten dieser 4 Kasten sind die Priester. Darauf folgen die Krieger, dann die Bauern und Kaufleute. Ganz unten stehen die Knechte oder einfachen Dienstleister. Außerhalb des indischen Kastensystems und damit traditionell von der Gesellschaft abgespalten, leben die Dalits, die lange Zeit auch Unberührbare genannt wurden, ein Begriff, den sie selbst aber ablehnen. Sie sind vielfach die Nachfahren der indischen Ureinwohner und werden von der hinduistischen Gesellschaft als unrein angesehen. Dalits werden traditionell vom Großteil des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen. Sie dürfen nur niederen Tätigkeiten wie Wäscher, Friseur oder Müllsammler nachgehen. Häufig leben sie in gesonderten Siedlungen. Ihnen ist es verboten, bestimmte Tempel zu betreten oder Brunnen zu benutzen. Obwohl die indische Verfassung von 1950 untersagt, dass Menschen aufgrund ihrer Kastenzugehörigkeit diskriminiert werden, sieht die Realität vor allem in den ländlichen Regionen anders aus. Hier werden Dalits belästigt und angegriffen, die Frauen mitunter vergewaltigt. Wehren können sie sich dagegen kaum. Wer es doch versucht, muss mit dem Tod rechnen. Je nach Einschätzung gehören bis zu 300 Millionen Inder und Inderinnen den Dalits an.
Danke, Oliver, für diese Einführung. Das ist natürlich auch, was PK jetzt am eigenen Leib spürt.
Boah, ich finde das so heftig. Also auch wenn diese Kasten mittlerweile verboten sind, wird ja noch auch von vielen weiterhin danach gelebt, ob sie wollen oder nicht. Und die dienen natürlich nur dem obersten Rang, also der oberen Kaste, dass die irgendwie Macht aufrechterhalten wird und sie weiterhin ein gutes Leben haben, weil alle anderen reingeboren werden in einen Beruf, wo sie vielleicht dienen müssen oder auf der Straße leben oder so. Es ist einfach ein absolut ungerechtes System und ich finde das so traurig, dass PK jetzt gar nichts dafür kann, aber er wird quasi reingeboren in ein Leben, das er nicht beeinflussen kann. Und es gibt nicht nur die Prophezeiung, die ihm quasi schon irgendwie auf gewisse Art und Weise was vorschreibt oder wo die Familie wahrscheinlich auch irgendwie nachlebt und darauf hofft, sondern es gibt auch noch dieses gesellschaftliche Kastensystem, in das er reingeboren wird. Und wahrscheinlich ist es so der Zeit, dass er einfach niemals, zumindest in Indien, irgendwie ein besseres Leben führen werden kann.
Nee, also er steht wirklich ganz, ganz unten und das begreift er erstmal auch nicht. Also er begreift nicht, was es bedeutet, ein Dalit zu sein, weil in seinem Dorf sind alle Dalits. Sie sind alle gleich. Aber jetzt an seinem ersten Schultag, da ändert sich für PK alles. Zum ersten Mal ist er mit Kindern aus anderen Kasten in Kontakt. Und am Morgen strömen die Schüler in den Klassenraum. Die Schule hat ein erdfarbenes, langgestrecktes Gebäude aus Lehm mit Veranda. Und davor liegt ein sandiger Schulhof, ein Brunnen und ein Gemüsebeet. Und der Lehrer weist jetzt die neuen Schüler auf ihre Plätze. Als sein Blick auf PK fällt, zeigt er auf die Veranda. PK muss sich dort außerhalb des Klassenzimmers auf den sandigen Boden setzen. Ein Stuhl bekommt er nicht. PK sitzt hier ganz allein. Die anderen Kinder wenden sich von ihm ab. Keiner will in seiner Nähe sein, keiner will riskieren, ihn zu berühren. Dann werden sie alle mit seiner Unreinheit befleckt.
Gott, das muss so schlimm sein. Als Kind weißt du einfach nicht, was du falsch gemacht hast. Ja. Und dann wirst du so aktiv ausgeschlossen, nicht nur von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, sondern auch vom Lehrer. Die Person, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass es gerecht zugeht. Aber ja, also wenn ich das immer so höre, dann finde ich, wirkt das immer wie so Tribute vom Panem oder so, verschiedene Klassen und auch, ich finde, das klingt auch Dalit, das klingt wie so, ich weiß nicht, aber es ist ja, das ist einfach die Realität und ja, immer noch in Teilen halt so, Gott sei Dank hat sich, ich glaube, zumindest ein bisschen gebessert, ich bin aber auch keine Expertin und ich will auch jetzt nicht so sagen, irgendwie unsere westliche Welt macht alles besser oder so, auf gar keinen Fall soll es so klingen, aber dass man da einfach von Geburt an weiß, man kann nicht daraus und dass es einem kleinen Kind aufgezwungen wird, ist irgendwie ganz schwer zu hören.
Ja, es ist halt auch einfach so, in Indien geht es einigen Menschen leider ganz, ganz schlimm. Und PK gehört zu diesen Menschen, die einfach von der Gesellschaft verachtet und ausgeschlossen werden. In der Pause ist es dann so, dass die Schüler auf den Schulhof rennen und PK, der will natürlich hinterher, der will mitspielen, aber er darf nicht mit den anderen spielen. Am ersten Schultag sitzt er allein und kämpft mit den Tränen. Am zweiten Tag verzieht er sich in die hinterste Ecke des Hofes. Hier spielt er von jetzt an jeden Tag alleine. Einmal probiert PK aus, was passiert, wenn er die anderen berührt. Er rennt an seinen Mitschülern entlang und schlägt allen auf den Bauch. Entsetzt befiehlt der Lehrer, die Kinder sollen sich so lange wie möglich am Brunnen waschen. Normalerweise würde PK jetzt mit dem Rohrstock geschlagen werden, so ist es in der Schulordnung vorgesehen, aber seine Unreinheit würde sich auf den Stock übertragen und deswegen hat der Lehrer Angst, diesen Stock zu benutzen. und er überlegt sich eine andere Form der Bestrafung für PK. PK muss sich auf die Veranda stellen und die Augen schließen und dann bewirft der Lehrer ihn mit scharfen Steinen.
Mein Gott, das ist so schlimm.
Also es ist so grauenhaft. Das ist einfach ein Kind, das dazugehören will und es wird hier von allen Seiten bestraft.
Warum wird es überhaupt in der Klasse zugelassen? Also das ist ja Folter. Ja. Psychische und körperliche Belastung. Warum darf er überhaupt da teilnehmen, frage ich mich. Vielleicht wäre es besser, wäre das gar nicht erlaubt, weil dann wird ihm das alles erspart sein.
Ja, also die Schule wird von einem britischen Schulinspektor geleitet und die wollen, dass alle Leute dort zur Schule gehen können. Und dieser Schulinspektor, der kommt dann auch, als PK 9 Jahre alt ist und jetzt soll kontrolliert werden, ob hier alle Gesetze befolgt werden und auch, ob niemand aufgrund seiner Kaste diskriminiert wird. Und an diesem Tag ist dann tatsächlich auch alles anders, weil jetzt muss der Lehrer ja so tun, als würde er das gar nicht machen. Und an diesem Tag sitzt PK mit den anderen Kindern im Klassenzimmer, ganz hinten in der allerletzten Reihe. Der Schulinspektor, der trägt einen dunklen Anzug und strahlt Autorität aus. Begleitet wird er von seiner Ehefrau. Beiden hängt eine Girlande aus orangenen Blumen um den Hals. Eine festliche Gabe, die bei Tempelbesuchen oder bei Feiereien dargereicht wird. Der Inspektor schenkt seine an ein Mädchen in der ersten Reihe. Aber seine Ehefrau, die streift durch die Reihen, bis sie bei PK ankommt. Sie kann spüren, dass er ein Außenseiter ist. Sanft streicht sie ihm über den Kopf. Dein schönes, lockiges Haar, flüstert sie mit weicher Stimme. PK ist von dieser liebevollen Geste so gerührt, dass ihm die Tränen über das Gesicht strömen. Er hat später gesagt, es war wie ein kleines Licht in meiner dunklen Höhle.
Ja.
Er bekommt jetzt diese Girlande, nimmt die mit nach Hause und es gibt ihm halt voll Mut. Er fühlt sich halt das erste Mal gesehen. Das ist, finde ich, so traurig. Ein Junge, der sich so sehr Liebe gewünscht hat und jetzt kriegt er nur eine Blumenkette und ist total überwältigt von seinen Gefühlen, weil jemand ihn geliebt hat.
Ja, und wahrscheinlich auch ihn berührt hat. Also wenn er als der Unberührbare noch nicht mal mehr von einem Stock berührt werden durfte, laut dem Lehrer, dann ist diese Geste von der Schulleiterin oder der Frau des Inspektors natürlich jetzt eine totale Symbolgeste. Also es geht wahrscheinlich um so viel mehr, nämlich dass sie ihn durch ihre Berührung, dass sie ihn über den Kopf gestreicht hat und damit ausgesagt hat, du gehörst dazu.
Ja, und PK entdeckt jetzt noch eine andere Art und Weise, dazuzugehören. Er entdeckt nämlich seine Leidenschaft für die Kunst. Er liebt es zu malen, er benutzt dafür so kleine Steinchen, die er in der Nähe seines Hauses findet. Und aus Blättern und Blumen mischt er dann seine eigenen Farben an. Er bastelt aus Flussleben Teller und bepinselt sie mit Eigelb, um sie witterungsfähig zu machen. Nach der Schule schickt sein Vater ihn auf ein naturwissenschaftliches College, damit er Ingenieur wird. Aber Physik, Chemie und Mathe sind PKs schlechteste Fächer. Er träumt davon, Kunst an der Universität zu studieren. Allerdings sind die Studiengebühren für einen jungen Dalit wie ihn unerschwinglich. Aber durch sein Talent und seinen Willen, für seinen Traum zu kämpfen, erhält PK ein Stipendium für das Delhi College of Arts. PK zieht jetzt in die Hauptstadt, weit weg von seiner Familie. Hier wird Hindi gesprochen. Das ist jetzt nicht PKs Muttersprache, aber er hat Hindi in der Schule gelernt, genauso wie Englisch. Aber keine der beiden Sprachen spricht er so richtig fließend. Er muss sich also anstrengen, um sich verständigen zu können. Das Leben in Neu-Delhi ist komplett anders als auf dem Land. Die Großstadt scheint keine Grenzen zu haben. Wo er hinblickt, sieht er Menschen, Motorräder, Beton. Die von den Briten geprägte Hauptstadt ist viel liberaler als das Kastensystem. Es hat hier nur noch geringe Bedeutung. Zum ersten Mal wird PK nicht als unberührbarer gemieden. Da das Geld aber sehr knapp ist und PK kaum über die Runden kommen kann, lebt er auf der Straße. Aber trotz der schwierigen Umstände merkt er, hier ist es richtig. Das ist der Anfang meines neuen Lebens. Nach dem Unterricht geht PK gern in das Indian Coffee House. Das ist eine Art Stammlokal für Studenten, Journalisten und Intellektuelle. Dort gibt es auch sehr viele Hippies, die aus allen möglichen westlichen Ländern kommen und hier halt hingereist sind. Und ihre bunten VW-Bullis sind vor dem Lokal in einer langen Reihe geparkt. PK genießt die Atmosphäre des Kaffeehaus. Er lässt sich von der bunten Mischung der Besucher treiben. Seine Zeit vertreibt er sich damit, die Gäste zu zeichnen. Und die Bilder schenkt er dann am Ende den Gästen. Er ist nämlich zu schüchtern, um nach Geld zu fragen. Aber er hofft, dass sie ihm etwas essen oder eine Tasse Tee anbieten. Manchmal bekommt er zum Dank auch ein paar Münzen in die Hand gedrückt. Davon kauft er dann Papier, Farben und Pinsel. An manchen Tagen ist PK zu ausgehungert, um zum Unterricht zu erscheinen. Dann malt er an öffentlichen Plätzen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wie ein Marktschreier ruft er seine Dienste aus. 10 Minuten, 10 Rubien. Abends sitzt er oft am Brunnen eines Platzes. Aber auf diesem Weg Geld zu verdienen ist eigentlich verboten, weil wenn die Polizei ihn erwischt, nehmen sie ihn mit auf die Wache. Damit tun sie PK ehrlich gesagt sogar einen Gefallen, denn dort kann er eine Nacht in einer Zelle verbringen, er bekommt ein spärliches Abendbrot und darf duschen. Du merkst schon, PK ist wirklich ein Vagabund, jemand, der eigentlich kein Zuhause hat, der so ein bisschen hängt zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und 3 Jahre lang spielt das Leben so mit ihm. Also 3 Jahre lang geht er irgendwie zur Uni, lebt eigentlich auf der Straße, muss sich jeden Cent erbetteln und führt einfach ein ganz anderes Leben, als wir hier führen.
Aber es ist ja unfassbar, dass er zur Uni geht und das Stipendium bekommen hat, aber trotzdem noch nicht mal mehr einen Ort hat, um irgendwo zu übernachten.
Ja, also er kann sich von dem Stipendium gerade mal seine Uni finanzieren. Also das ist wirklich alles, was er hat, aber es ist nicht so, dass er irgendwie eine Unterkunft hat oder irgendwas. Also dieser Junge ist sehr, sehr, sehr arm und er will trotzdem aber diese Bildung bekommen und er will trotzdem zeichnen und das tut er auch irgendwie.
Mhm.
Am 26. Januar 1975, PK ist nun 25 Jahre alt, erweckt eine Kolonne seine Aufmerksamkeit. In der Menschenmenge entdeckt er Valentina Tereskova, eine sowjetische Kosmonautin, die 1963 als erste Frau im Weltraum war. Jetzt ist sie einer Einladung der indischen Premierministerin gefolgt und wird gerade an PK vorbei eskortiert. PK malt ihr Porträt und schafft es irgendwie, das Bild an einen ihrer Sicherheitsmänner zu geben. Dieser lächelt und gibt jetzt dieser Kosmonautin das Bild. Die ist so begeistert, dass sie jetzt PK treffen möchte. Er erhält jetzt eine offizielle Einladung und fertigt 10 Porträts von ihr an. Das Fernsehen filmt mit. Alle sind total begeistert, weil es ist halt so eine unglaubliche Geschichte. Über Nacht wird PK jetzt zum Star der Hauptstadt. Die Medien titeln Junge aus dem Dschungel trifft Frau aus dem All. PK wird jetzt zu einem persönlichen Treffen mit der Premierministerin Indira Gandhi eingeladen. Die ist übrigens nicht mit dem indischen Politiker und Anführer der Unabhängigkeitsbewegung Mahatma Gandhi verwandt. Ein weißer Diplomatenwagen holt jetzt PK ab und bringt ihn in den Präsidentenpalast. Und hier zeichnet er jetzt Porträts von der Premierministerin und vom Staatspräsidenten.
Also voll schön, dass er es geschafft hat durch so eine riesengroße PR-Aktion, beziehungsweise es war ja gar nicht von ihm beabsichtigt, ne? Aber die Presse war einfach vor Ort und er hat im richtigen Moment das Porträt übergeben an die Kosmonautin, dass er durch so eine Aktion jetzt so erfolgreich wird. Also es kommt ja einfach aus dem Nichts und voll die schöne Wandlung.
Ja, man könnte fast sagen, das war Schicksal, Leo.
Das war vielleicht Schicksal, aber ich muss dir eine andere Sache zeigen. Mhm. Jetzt, wo du gerade erzählst, dass er eine Kosmonautin gemalt hat und die begeistert war, muss ich gerade an eine Nachricht denken, die ich vor 3 Tagen bekommen habe. Und ich fand sie so lustig, weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet, das zu sehen. Ich gebe ihr einfach mal Credits direkt raus, damit sie mehr Follower bekommt. Sie heißt Rasha Dudi. Sie hat geschrieben, Hi Leo, ein Foto aus deiner New York-Reihe hat mich inspiriert, dieses Bild zu malen. Ich hoffe, du fühlst dich nicht auf den Schlips getreten. Fand ich schon so, oh mein Gott, was erwartet mich jetzt? Vielleicht gefällt es dir aber ja auch. Ich liebe euren Podcast, macht weiter so. So, ich schon so, okay, was muss so schlimm sein, dass ich mich vielleicht auf den Schlips getreten fühle? Und ich öffne das Foto und ich zeig's dir jetzt. Weil, ich muss sagen, ich find's ganz geil und würd's mir fast sogar nach Hause holen.
Oh, wow. Ja, das sieht mega cool aus.
Also, aber für alle, die es nicht sehen, es ist ein Tier. Es ist kein Mensch.
Aber es ist richtig cool geworden. Also, das ist mega cool geworden. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist nicht ganz wie PK malt. Es ist nicht so realistisch, sondern eher, du bist, glaube ich, so ein Waschbär oder so. Weiß ich auch nicht.
Ja, und neben mir sitzt eine andere Person, die zum Lux geworden ist.
Ah, ja, aber es begeistert dich hoffentlich genauso, wie PK jetzt auch die Premierministerin und den Staatspräsidenten begeistert hat. Und nicht nur das, sondern, dass er diese Leute gemalt hat, das ist natürlich überall in den Nachrichten. Und von nun an stehen die Menschen Schlange, um von PK gemalt zu werden. Er hat jetzt so ein kleines mobiles Kunstatelier, das besteht eigentlich nur aus einem Hocker und einer Staffelei. Und sogar der Governor von Neu-Delhi, der stellt PK eine Sondergenehmigung aus, sodass er nun offiziell an diesem Brunnen arbeiten darf, ohne dass die Polizei ihn verscheucht. Zusätzlich wird ein Generator zur Beleuchtung der Staffelei installiert, damit PK auch nach Anbruch der Dunkelheit malen kann. Und somit kehren wir jetzt zurück an den Abend des 17. Dezember 1975, als Lotta an PKs Zeichenstand herantritt. Also PK ist ein kleiner Promi geworden. Wirklich Menschen aus aller Welt kommen zu ihm, um sich von ihm malen zu lassen.
Was für eine krasse Kehrtwende, wow.
Als Lottas Blick zum ersten Mal auf den jungen Künstler mit den Locken fällt, kann sie nicht mehr wegschauen. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, als sei er ein Magnet. Sie bemerkt, wie seine Hände zittern, als er sie zeichnet. Und auch sie ist nervös. Als er sie bittet, am nächsten Tag wiederzukommen, willigt sie sofort ein. Beim nächsten Mal fragt er sie nach ihrem Sternzeichen, ob sie Musik möge und ob sie einen Dschungel besäße. All das bejaht sie. Und dann erklärt der junge Mann im brüchigen Englisch, dass das Universum sie zusammengebracht hätte und dass sie heiraten würden. Da könne man jetzt nichts mehr machen, sagt er. Das ist so entschieden. Lotta ist verständlicherweise etwas verblüfft über die Situation, aber auch über ihre eigene Antwort. Sie sagt nämlich, sie würde mit PK gerne mal sein Heimatdorf besuchen. Und irgendwie hat ihr Herz da vielleicht gesprochen.
Vielleicht hat es ihr gefallen, dass er so selbstbewusst und bestimmt das auch gesagt hat.
Ich habe dir auch mal ein Foto von den beiden mitgebracht. Lotta ist auch erst 20 Jahre alt, also die sind wirklich noch sehr jung. Und ich finde auch auf diesem Foto, die sehen irgendwie auch ein bisschen aus noch wie so Kinder, die gesagt haben, ja, lass uns mal heiraten. Okay.
Aber ja, sie sehen einfach aus wie 20 Jahre alt. Also die sind ja wirklich gerade erst mal erwachsen. Ja, sie wirkt super unsicher und er wirkt auf dem Foto total stolz. Sie guckt so ein bisschen schüchtern und ist bei ihm eingehakt und hat Blumen in der Hand und ein blaues, süßes Kleid an und lange, dunkelblonde Haare. Und er grinst über beide Ohren und hat einen total stolzen Blick.
Ja, er ist wirklich richtig stolz und auch Lotta ist sehr glücklich. Also sie kommt ja aus Schweden und sie interessiert sich sehr für fremde Kulturen und auch für die großen Weltreligionen, vor allem für den Hinduismus. Und sie pflegt auch Brieffreundschaften mit Menschen aus San Francisco, aus Tokio, aus allen möglichen Städten. Und sie lebt schon in London und träumt ihr ganzes Leben davon, nach Indien zu reisen. Also sie ist einfach auch jemand, der andere Kulturen total spannend findet. Und sie glaubt auch, dass sie irgendwann mal in einem früheren Leben vielleicht mal in Indien gelebt hat. Davon ist sie überzeugt, weil sie dieses Land so gerne mag.
Voll spannend, dass beide also an sowas Übersinnliches glauben. Mhm. Dass sie auch schon mal eine Art von, ja nicht Prophezeiung, aber so eine, ja ein bisschen
so ein Gefühl.
Esoterische Vorahnung hat.
Ja, und deswegen reist sie auch zusammen mit ihren Freunden in einem VW-Bulli über den Hippie-Trail. Diese Route ist in den 60er und 70er Jahren sehr beliebt. Sie führt über den Landweg von Europa nach Südasien. 22 Tage lang fahren Lotta und ihre Freunde den Hippie-Trail entlang, bis sie nach Indien kommen. Hier verspricht sie sich Selbstfindung, Abenteuer, eine Horizonterweiterung und jede Menge Spaß. Die Liebe ihres Lebens zu treffen, damit rechnet Lotta jetzt so gar nicht. Aber dieser Junge mit den schönen Locken, der zieht sie magisch an. Je länger sie ihn anschaut, desto mehr Ähnlichkeit zu Jimi Hendrix erkennt sie. Und Jimi Hendrix ist, obwohl er schon seit ein paar Jahren verstorben ist, immer noch eine Ikone der Hippie-Bewegung. Als sie PK von seiner Ähnlichkeit zu Jimi Hendrix erzählt, fragt er, wer oder was ein Jimi Hendrix sei. Man merkt wieder, die beiden kommen aus unterschiedlichen Welten.
Aber ich stimme ihr zu. Ich erkenne die Ähnlichkeit auch.
Ja? Von nun an treffen sich PK und Lotta jeden Tag. Sie fahren mit der Ritschka durch Neu-Delhi, besuchen Tempel und lauschen den Gebeten. Und obwohl PKs Englisch nicht perfekt ist, sind ihre Gespräche sowohl leicht als auch innig. Die Herkünfte könnten nicht verschiedener sein, doch irgendwie verbindet die beiden ein unsichtbares Band. Gemeinsam fühlen sie sich vollkommen. Nach wenigen Tagen löst Lotta ihr Versprechen ein. Das Paar macht sich auf den Weg in den Osten Indiens, dort, wo PKs Heimatdorf liegt. Dort wollen sie jetzt PKs Vater nach seinem Segen fragen, um heiraten zu können. Die Reise ist mühsam, sie müssen mehrere Züge und Busse nehmen, es ist dreckig und es stinkt. Und neben Menschen reisen auch Ziegen und Hühner in engen Waggons. Die Fenster sind nicht verglast und durch die offenen Löcher ziehen Rauch und Staub hinein. Wenn Lotta schläft, wacht PK über sie. Er traut sich nicht, die Augen zu schließen. Er sorgt sich, dass Lotta etwas zustoßen könnte. Oder dass das hier alles nur ein Traum ist, auf dem er aufwacht, wenn er die Augen öffnet. Das verstehe ich ein bisschen, weil dass er tatsächlich seine Traumfrau findet und die auch innerhalb von wenigen Tagen sagt, ja, ich möchte dich heiraten, wirkt schon alles wie ein Traum.
Ja, das wirkt alles viel zu perfekt. Also was für ein Glück.
Ja. 3 Tage sind die jetzt am Stück unterwegs. Kurz vor der Ankunft bringt PK Lotta zu seinem Lieblingstempel. Der Sonnentempel von Kornak, dem hinduistischen Sonnengott gewidmet. Der Tempel versinnbildlicht den Wagen, in dem der Sonnengott laut der Mythologie über den Himmel zieht. Auf jeder Seite sind 12 Räder aus Stein gemeißelt, die von 7 Pferdeskulpturen gezogen werden. Die Räder repräsentieren die 12 Monate des Jahres, die Pferde die 7 Tage der Woche. Bevor sie den Tempel betreten, bittet PK Lotta darum, ihre Augen zu schließen. Als sie wieder öffnen darf, bringt sie kein Wort über die Lippen, statt einfach nur die wundervollen Steine an. PK sorgt sich, dass es ihr nicht gefallen könnte. Aber als Lotta sich zu ihm umdreht, bemerkt er die Tränen, die ihr über die Wangen fließen. Hat er vielleicht irgendwie ihre Gefühle verletzt? Aber als Lotta ihre Augen geöffnet hat, hat sie verstanden, dass PK recht hat. Das Universum hat sie zusammengebracht. Sie sind füreinander bestimmt. Denn Lotta kennt diesen Tempel. Früher hat sie mal einen Kalender mit Bildern aus Indien besessen. Und besonders gefiel ihr das Bild mit den Steinrädern. Sie schreibt davon sogar in ihrem Tagebuch. Es ist, als übe das Rad eine Anziehungskraft auf mich aus. Welchen Ort das Bild genau abbildet, hat sie nie herausgefunden. Aber jetzt erkennt sie die Steinräder sofort wieder. Das Schicksal hat auf seinen mystischen Wegen sie genau hierher gebracht. Lotta tritt ganz nah an PK heran und küsst ihn. Für Lotta ist er kein Unberührbarer, ganz im Gegenteil. Er ist der Einzige, den sie berühren will. Und das für immer. PK ist überrascht, als Lotta ihn plötzlich küsst. Er wurde nie zuvor von einem Mädchen geküsst. Am gleichen Abend kommen sie in PKs Dorf an. Leider wird Lotta seine Mutter niemals treffen können, die ist nämlich vor einiger Zeit verstorben. Aber mit seinem Vater will PK zuerst alleine sprechen, ihm die Situation erklären. Lotta wartet also vor der Hütte auf ihn. PKs Vater ist überrascht, seinen Sohn zu sehen. Er wusste nicht, dass er anreisen würde. PK erzählt, dass er die Frau aus der Prophezeiung getroffen hat. Der Vater will sie sofort kennenlernen. Als PK vor das Haus tritt, um Lotta zu holen, steht sie dort in einen Sari gekleidet, eine traditionelle Tracht für Frauen. Sie hatte den Sari die ganze Reise lang in ihrem Rucksack dabei gehabt und auf den richtigen Moment gewartet, ihn zu tragen. PK ist jetzt überwältigt von dem Anblick seiner großen Liebe. Als er sie seinem Vater vorstellt, verbeugt sich Lotta, wie es in Indien Tradition ist. Die Familie akzeptiert sie sofort. Ohne ein Wort miteinander zu sprechen, gibt der Vater seinen Segen für die Hochzeit. PK und Lotta kennen sich gerade einmal 2 Wochen,
wow.
Aber für Lotta fühlte es sich so an, als sei sie gerade nach Hause gekommen. Noch nie hat sie sich irgendwo so wohl gefühlt. Noch nie war PK so glücklich.
Ja, manchmal ist es ja einfach so, da weiß man das ganz schnell und dann braucht man auch nicht irgendwie monatelang Dating und Telefonat oder was auch immer,
ja.
Sondern man weiß das einfach innerhalb von 2 Wochen. Oder, wie wir jetzt alle wissen, durch Love is Blind weiß man es auch schon innerhalb von 10 Tagen in den Pots.
Leo, damit gibst es gerade zu, dass du das erste Mal in deinem Leben Reality-TV gesehen hast und ich liebe es. Es macht mich so glücklich. Ja, es ist fast wie bei Love is Blind. Diese Leute lernen sich sehr schnell kennen und verlieben sich sehr schnell ineinander. Und tatsächlich findet wenige Tage später auch schon die traditionelle Hochzeitszeremonie für PK und Lotta statt.
Aber ich habe mal kurz eine Frage. Was ist denn mit Lottas Familie? Also denkt die, Lotta reist jetzt hier gerade nach Indien und kommt wieder nach ihrem Auslandsmonat, Jahr, was auch immer. Und sie kommt dann einfach verheiratet wieder und hat in Indien schon eine große Zeremonie hinter sich. Davon weiß niemand?
Ja, also der wird sie das später erzählen und die sind auch für glücklich für sie. Aber die glauben nicht so richtig, dass das standhält.
Mhm.
Und ich habe ja schon gesagt, es wird noch Probleme geben. Aber wir sind jetzt erstmal bei der Hochzeit.
Oh, oh.
PKs Vater führt das Ritual durch. Sein Bruder übersetzt auf Englisch, sodass Lotta alles versteht. Nun sind sie nach dem indischen Glauben Mann und Frau. Gesetzlich verheiratet sind sie jedoch nicht. Dafür fehlen offizielle Papiere. Nach der Zeremonie reist das frisch vermählte Paar zurück nach Neu-Delhi. Aber für Lotta geht die Reise weiter. Viele 1000 Kilometer weiter. Weil Lotta muss zurück nach Schweden. Und PK, der kann nicht mitkommen. Erst in einem Jahr wird er seinen Abschluss an der Kunstakademie machen. Außerdem fehlen ihm Geld und ein Visum. Und so kommt es jetzt, dass Lotta alleine zurück nach Schweden reist, dort auf ihre Familie trifft, die halt denkt, ja, also wahrscheinlich war das irgendwie eine Urlaubsliebschaft. Und Lotta reist ab und lässt in Indien ein Stück ihres Herzens zurück.
Oh Mann.
Die beiden versprechen sich jetzt, so viele Briefe wie möglich zu schreiben. Und Lotta plant auch schon, im Herbst zurückzukehren. Ihrer Familie hat Lotta bereits in einem Brief mitgeteilt, dass sie ihre große Liebe geheiratet hat. Im Frühjahr 1976 kehrt sie dann nach Schweden zurück. Und ihre Mutter rät ihr davon ab, schon in wenigen Monaten zurück nach Indien zu reisen. Sie will ihr jetzt nicht die Beziehung zu PK ausreden, aber sie sorgt sich, weil weder Lotta noch PK eine Ausbildung abgeschlossen haben.
Andererseits sind sie auch schon verheiratet, ne? Also es ist ja nicht so,
aber
dass
sie gegen Wien trifft. Aber nicht offiziell, ne? Also nicht offiziell. Sie sind
nicht
ja
nach
nur,
schwedischem Recht.
Nicht nach schwedischem Recht. Und so kommt es jetzt, dass PK im Herbst auf Lottas Rückkehr wartet, aber sie kommt nicht. Keiner der beiden hat genug Geld für die lange Reise. Und Lotta will sich kein Geld von ihren Eltern leihen und PK kein Geld von Lotta. Dann erhält Lotta einen Platz am Musikpädagogischen Institut in Stockholm. Und somit muss Indien warten. So vergehen die Monate und PK schließt jetzt die Kunsthochschule ab, jobbt weiterhin am Brunnen als Künstler und jeden Tag blickt er sehnsüchtig auf die Plakate von British Airways, die am Platz hängen. Einer dieser Flieger könnte ihn zu Lotta bringen. Anderthalb Jahre schreibt sich das Paar Briefe voller Liebesbekundungen und Zukunftsfantasien. Im Januar 1977 fasst PK einen Entschluss. Er kann nicht länger warten. Er will zu Lotta. Jetzt! Aber für ein Flug- oder Bahnticket hat er kein Geld. 40.000 Rupien würde ein Flugticket kosten, hatte ihm die Frau im Reisebüro gesagt. Keine Chance. So viel Geld würde PK niemals zusammenbekommen. Aber was er sich leisten kann, ist ein Fahrrad. Und mit diesem Fahrrad, Leo, will PK jetzt nach Schweden fahren. Von Indien nach Schweden.
Wie geht das denn?
Ja, er macht sich...
Oh mein Gott.
Er macht sich da gar nicht so einen Plan drüber, sondern er sagt sich, ich will zu der Frau, die ich liebe, und ich fahre jetzt einfach los.
Wie lange ist das?
Lang, sehr, sehr lang. Er unterschätzt es auch. Ihm ist durchaus bewusst, dass sein Vorhaben ein bisschen verrückt ist. Aber für Lotta würde er auch alles tun. Er sagt sich einfach, er wird den Hippie-Trail entlangfahren, den gleichen Weg, den auch Lotta schon nach Indien genommen hat. PK hat auch gehört, dass auf dem Hippie-Trail jeder jedem hilft. Jeder teilt, was er besitzt. Und ja, das ist auch gut, weil PK verkauft seinen ganzen Besitz, um dieses Fahrrad zu kaufen. Er hat also nichts mehr, außer das Damenfahrrad, das er für 60 Rupien jetzt kauft. Das ist auch kein gutes Fahrrad, ne? Also es ist einfach so ein altes Damenfahrrad und damit will er jetzt,
wow,
bis nach Schweden fahren.
Jetzt verstehe ich, warum du diese Folge auch in der ersten Staffel schon als erste Folge überlegt hast zu machen, weil tatsächlich gab es da ja eine ähnliche Liebesbekundung. Da hat ja jemand auch ein anderes Transportmittel gelernt und zwar Fliegen. Er ist für die große Liebe mit dem Flugzeug geflogen und in diesem Fall hat PK jetzt eine Reise vor sich, die wahrscheinlich total gefährlich ist und unfassbar anstrengend körperlich. Und er braucht ja auch auf dem Weg unfassbar viel Glück und helfende Hände, die ihm irgendwie vielleicht auch mal einen Schlafplatz geben oder was zu essen. Und das ist auf jeden Fall ein Liebesbeweis, wenn das wirklich jetzt so passiert.
Ja, PK hat jetzt nur 80 US-Dollar, die versteckt er in seinem Gürtel. Mehr bleibt ihm nicht übrig. Und damit muss er optimistisch sein und anders geht es auch nicht. Er packt jetzt seine letzten Habseligkeiten zusammen. Ein kleines Buch, um sich Adressen von anderen Reisenden zu notieren, einen Schlafsack, eine hellblaue Windjacke, ein paar zusätzliche Hosen und ein blaues Hemd, das Lotta für ihn genäht hat. Auf der Brust hat sie die Buchstaben P und K eingestickt. Sie sind so geformt, dass sie wie eine Staffelei aussehen. Vor PK liegen jetzt 7000 Kilometer. Und am Ende wartet die Liebe seines Lebens. Seine Route wird durch Pakistan, Afghanistan und den Iran führen. In der Türkei wird er den ersten europäischen Kontinent erreichen. Nach dem Balkan geht es weiter durch Österreich, Deutschland und schließlich Dänemark bis nach Südschweden. Zum Glück hat PK ein wahnsinnig schlechtes geografisches Wissen. Nämlich hätte er geahnt, wie weit die Strecke ist, hätte er die Reise wahrscheinlich niemals angetreten.
Aber er muss sich doch auch noch orientieren. Also ein unfassbar schlechtes geografisches Gefühl ist doch jetzt auch nicht so gut.
Ja, er will ja einfach diesem Hippie-Trail folgen. Aber ja, also er hat schon wirklich gar keine Ahnung, weil er rechnet sich jetzt auch Folgendes aus. Er denkt, Lotta hat mit dem Auto 22 Tage gebraucht, also würde er auf dem Rad nicht viel länger als 30, höchstens 40 Tage brauchen. Ist ja auch total utopisch. Aber er hat ja sowas noch nie gemacht und er denkt sich, wird schon irgendwie passen. PK hat also keine Ahnung, was ihn erwarten wird. Er fährt einfach bei Sonnenaufgang los. Er hat keine Karte, er weiß nur, dass er in die Richtung fahren muss, in der die Sonne untergeht, nach Westen. Am Nachmittag kommt er in Kurukshetra an. Ich habe die Strecke mal bei Google Maps eingegeben, ganz wie du, Leo. Und er hat am ersten Tag rund 160 Kilometer hinter sich gebracht. Das ist etwa so viel wie die Luftlinie zwischen München zum Bodensee.
Ist das gut? Ich kann sowas leider nicht einschätzen.
Das ist richtig gut. Das ist richtig weit. Also das hätten wir nicht geschafft.
Okay.
In der ersten Nacht schläft PK in seinem Schlafsack am Rand eines Reisfelds. Die Grillen zirpen ohrenbetäubend laut und in der Ferne hört er Hunde bellen und Autos über die maroden Straßen donnern. Es riecht nach Mist, nach Dünger. Die Januarnacht ist kühl und feucht. PK zittert und versucht, den Schlafsack noch ein Stückchen weiter zuzuziehen. Er denkt an Lotta. Sie weiß, dass er auf dem Weg zu ihr ist. Das hat er ihr geschrieben. Bestimmt sorgt sie sich um ihn. Aber bald würden sie wieder zusammen sein. Im Morgengrauen steigt er wieder auf das Damenrad. Seine Muskeln schmerzen vom Vortag. Die Straßen sind schmal und holprig. Vorbeifahrende Autos wirbeln Wolken aus Sand und Kies auf. Völlig überladene Lastwagen, die jederzeit fast umzukippen scheinen, fahren schwankend vor ihm und pusten Abgase in sein Gesicht. PK radelt vorbei an unzähligen Dörfern, an tausenden fremden Gesichtern, schreienden Kindern, freilaufenden Tieren. Es sind so viele neue Eindrücke, die alle auf ihn einprasseln. Manche machen ihn unendlich traurig. Er sieht, wie Menschen aus niedrigen Kasten gedemütigt und unterdrückt werden. Er erkennt das Leid in ihren Gesichtern. Genauso hat er sich viele Jahre lang gefühlt. Ihn überkommt eine Welle der Traurigkeit, die ihn fast gänzlich verschlingt. Aber er muss weiterfahren. Nach über einer Woche erreicht er die pakistanische Grenze. Aber die Grenzpolizei weist ihn ab. Inder seien in Pakistan nicht willkommen, sagen sie. Sie schmeißen ihm seinen indischen Pass vor die Füße und fordern ihn auf, umzukehren. Das kann doch nicht sein. PK ist gerade erst losgefahren. Seine Reise darf doch jetzt noch nicht vorbei sein. Aber PK hat noch was dabei. Er hat sein Zeichenpapier und seine Stifte dabei. Und er holt jetzt seine Zeichnung hervor und zeigt sie den Polizisten. Er schlägt vor, ihr Porträt zu malen. Während er zeichnet, erzählt er jetzt seine Geschichte. Und er merkt, wie die Männer neugieriger und entspannter werden. Als sie die fertigen Zeichnungen sehen, lächeln sie. Und so darf PK passieren.
Krass, dass das funktioniert.
Aber sein Glück hält jetzt auch nicht so lange an. Kurz darauf wird er nämlich erneut kontrolliert und die Polizisten blättern in seinem Pass und schütteln nur den Kopf. Das Damenrad wird auf die Ladefläche ihres Jeeps verfracht und samt PK zur indischen Grenze zurückgebracht. Von dort aus fährt jetzt PK niedergeschlagen nach Amritsar, dem spirituellen Zentrum der Region. Die Millionenstadt liegt 35 Kilometer von der pakistanischen Grenze entfernt. Hier sitzt PK jetzt auf einem Bett in der schmuddeligen Jugendherberge und fragt sich, wie er seine Lotta bloß jemals wiedersehen soll. PK wurde erst an der pakistanischen Grenze aufgehalten, dann aus dem Land gebracht und erfährt nun, dass er ein Visum braucht. Was sind die Hintergründe dieser Spannungen zwischen Indien und Pakistan? Das erklärt uns Sarah Zahir. Sie ist Journalistin und Podcasterin. Gemeinsam mit ihrer Schwester hostet sie den Podcast Carry On, in dem sie über Perspektiven von Menschen aus der südasiatischen Community sprechen.
Es ist so, dass Indien und Pakistan als Staaten erst seit 1947 existieren. Die Teilung und Unabhängigkeit der beiden Länder war das Ergebnis eines ziemlich komplexen Zusammenspiels von historischen, politischen und religiösen Dynamiken. Vor 1947 war der südasiatische Subkontinent über 200 Jahre von der britischen Kolonialmacht besetzt. Das hinterlässt natürlich Spuren und das Ende des Kolonialismus führte eben nicht automatisch dann zu einem geeinten Land, sondern vielmehr waren die Spannungen zwischen den religiösen Gemeinschaften, also insbesondere zwischen Hindus und Muslimen, die hatten sich verschärft und die Briten hinterließen auch ein Machtvakuum und ein politisch instabiles Gebiet. Es entstanden dann somit zwei Staaten, Indien als überwiegend hinduistischer und säkulärer Staat und Pakistan als muslimischer Staat, der nochmal in West- und Ostpakistan, was heute Bangladesch ist, unterteilt war. Die Teilung führte dann zu einer der größten Massenmigrationen in der Geschichte und wurde von massiver Gewalt begleitet. Also etwa 10 bis 15 Millionen Menschen wurden vertrieben, Hunderttausende sind gestorben. Und daraufhin folgten auch territoriale Konflikte und eine anhaltende politische Spannung zwischen Indien und Pakistan. Und eben natürlich auch total viel Schmerz und Trauma auf beiden Seiten. Bis heute ist es total schwierig für Menschen aus Indien oder aus Pakistan in das jeweils andere Land zu reisen. Und das, obwohl es eben diese geteilte Kultur und Geschichte gibt.
Danke, Sarah. Dadurch kann man das auf jeden Fall viel besser verstehen, warum PK jetzt nicht so gut nach Pakistan kommt. In Amritsar trifft PK zufällig einen alten Familienfreund, der beim Nachrichtendienst in Neu-Delhi arbeitet. Der Freund bietet ihm an, ein Flugticket nach Kabul zu kaufen. Das sei das Mindeste, was er tun könne. Schließlich habe er von PK in der Zeitung gelesen. PK verbeugt sich, drückt die Hand des Freundes, sinkt auf die Knie und küsst ihm die Füße. Und wenig später ist PK auf dem Weg zum Flughafen. Das Damenrad hat er einem deutschen Touristenpaar mitgegeben, das er in der Jugendherberge kennengelernt hat. Sie reisen im Minibus und werden ihm das Rad in Kabul übergeben. PK ist ganz aufgeregt, er ist noch nie geflogen. Als er jetzt über den Wolken schwebt, betrachtet er, wie Pakistan an ihm vorbeizieht. Von hier oben kommen ihm seine Probleme klein und lächerlich vor. Als das Flugzeug zur Landung in Kabul ansetzt, gibt es ein Problem. Sie dürfen nicht landen. Nach einer Stunde gelingt dann die Landung, aber nicht in Kabul. Der Flieger hat kehrt gemacht und ist zurück nach Amritsar geflogen. PK verspürt wieder indischen Boden unter seinen Füßen. Auf Kosten der Fluggesellschaft wird er in ein Luxushotel einquartiert und bekommt gutes Essen. Ihm wird versichert, dass im nächsten Flieger ein Platz für ihn reserviert sei. Er denkt sich natürlich, jetzt funktioniert gar nichts. Ne? Er wird immer wieder nach Indien zurückgebracht, egal was er macht. Er ist richtig verzweifelt. Aber tatsächlich klappt das. Am nächsten Tag landet PK endlich in Kabul.
Jetzt ist ja sein Fahrrad von ihm getrennt. Also jetzt bin ich gespannt, ob er sein Fahrrad wiederbekommt.
Ja, das müssen wir mal gucken. Er landet jetzt auf jeden Fall in der Hauptstadt Afghanistans. Und die wirkt erstmal viel ruhiger als die indischen Städte, die PK sonst so gewohnt ist. Es herrscht viel weniger Verkehr auf den Straßen, weniger Menschen sind unterwegs und die Luft ist auch klarer. Im Stadtzentrum sucht jetzt PK nach einer billigen Bleibe auf der bekannten Chicken Street. Hier gibt es viele Cafés und Hotels, die meisten Reisenden kommen hier unter. PK lebt sparsam. Die 80 Dollar an seinem Gürtel will er als Notfallreserve behalten. In einem Teehaus zeichnet er jetzt wieder die Gäste. Und so wird ein Redakteur der Kabul Times auf ihn aufmerksam. PK erzählt ihm von seiner Reise und von Lotta. Und der Redakteur schreibt begeistert mit und bewundert PKs Zeichnung. Ein paar Tage später wird das Interview veröffentlicht. Zum zweiten Mal wird PK über Nacht zum Star. Er verkauft jetzt jede Menge Bilder, unter anderem an den Chefredakteur der Kabul Times. Und so kommt ein ordentliches Sümmchen zusammen. Und tatsächlich hat er sein Fahrrad wiederbekommen, aber er beschließt jetzt von dem Geld, sich ein besseres Fahrrad zu leisten. Und so kauft er sich ein neues rotes Rad. Zwei Wochen lang bleibt PK in Kabul. Er lernt neue Menschen kennen, schließt Freundschaften, erzählt seine Geschichte. Und unter den Reisenden, das sind meist Hippies aus westlichen Ländern, fühlt er sich wohl, obwohl er auch eine andere Hautfarbe hat als sie. Alle akzeptieren ihn und unterstützen ihn in seinem Vorhaben, der Liebe seines Lebens auf dem Fahrrad hinterherzureisen. PK beginnt zu begreifen, was die Hippie-Bewegung ausmacht. Die Bewegung zeichnet eine Abwendung von autoritären Mächten aus. Ihre Anhänger streben nach einer Welt ohne Klassenunterschiede, Gewalt oder Unterdrückung. Eine tiefe Überzeugung, dass alle Menschen gleich sind und auf dieser Welt alles möglich ist, durchdringt PK. In Indien hat er nie so gedacht. Dort war er fast sein ganzes Leben lang als Unberührbarer von der Gesellschaft ignoriert worden. Auf dem Hippie-Trail spürt er zum ersten Mal, wie sich Freiheit anfühlt. In Kabul besucht PK auch das allererste Mal eine Disco. Er trägt das blaue Hemd, das Dotter ihm genäht hat. Eine Reisende, mit der PK in der Disco tanzt, lernt dort jemanden kennen, der PK ein Visum für den Iran verschaffen kann. Das nächste Land, das er auf der Reise zu Lotta durchqueren muss. Und tatsächlich, wenig später erhält PK den Stempel für ein Visa an seinem grünen Pass. Von jetzt an hat er 15 Tage Zeit, durch den Iran zu reisen. Er muss sich also ranhalten.
Aber das klappt ja bisher wie am Schnürchen.
Naja, ja, ein paar Mal musste er ja wieder zurück, aber zumindest ist er ja jetzt ein gutes Stück vorangekommen durch den Flug.
Ja, und dass er da auch dann überhaupt einen Flug bekommen hat und jetzt ein neues Fahrrad und bisher seine Kunst auch gut angekommen ist und er die verkaufen konnte.
Ja.
Also ich hoffe, dass es so weitergeht für ihn.
Ja, er hat ja immer noch eine lange Reise vor sich, ne? Die Frage ist ja überhaupt, ob er es schafft. Also er ist gerade mal im Iran. Und so bricht er wieder auf. Er lenkt das neue rote Rad Richtung Süden, nach Kandahar. Um ihn herum erstreckt sich die afghanische Wüste. Tagelang sieht alles gleich aus. Es fühlt sich so an, als würde er durch eine Mondlandschaft fahren. Am Horizont sieht er graue Berge mit Schneeflocken, die in der Abenddämmerung rostrot gefärbt werden. Der Himmel ist hellblau, die Luft knistert. Es ist heiß. Hier gibt es kaum Geräusche, keine Bäume, keine Insekten, keine Vögel. In der Wüste kann kaum was überleben. PK hört nur den Wind. Die Straße ist zum Großteil glatt, doch manchmal gibt es kleine Löcher. Jedes Mal, wenn PK über eine der Lücken in der Straße fährt, macht das ein Geräusch. Dong, dong. Bald wird PK davon ein bisschen schwindelig. Jeder Tag gleicht dem nächsten. Die Straße, der Horizont, die Einsamkeit. Nur sein eigener Schatten begleitet PK jeden Tag. Bald sieht er ihn als seinen Kameraden an.
Es ist ja auch so krass, dass er das alles macht ohne Begleitung und aber auch ohne irgendwie so Audiobegleitung, weil mittlerweile wird man ja Musik hören, man wird irgendwie einen Podcast hören, vielleicht hören das gerade Leute auf ihrer Weltreise, aber damals hattest du es halt noch nicht und das ist natürlich auch ein großer Test, ob du da selber überhaupt die Zeit mit dir selbst aushältst. Man ist ja nur mit sich selbst.
Das frage ich mich richtig oft, ne? Und das klingt richtig dumm. Aber manchmal frage ich mich so, wie haben Leute früher es ausgehalten ohne Unterhaltung? Also wie haben die das geschafft?
Ohne Ablenkung, immer mit ihren eigenen Gedanken.
Das muss ja so anstrengend gewesen sein.
Wahrscheinlich ist es aber auch unfassbar meditativ. Weil das ist ja quasi wie eine lange Meditation. Eine Zwangsmeditation.
Und PK, der denkt einfach die ganze Zeit an Lotta. Und so fährt er Tag für Tag durch die Wüste. Aber eines Tages sieht er auf einmal in der Ferne eine Menschengruppe auf der Straße. Sie diskutieren laut. Was ist passiert? Und dann sieht PK es. Im Graben liegen zwei kaputte Autos. Die Windschutzscheiben sind zerschlagen, die Motorhauben zerbeult. PK riecht erst das Benzin, dann sieht er das blutende Mädchen. Sie liegt auf einer Wolldecke, hat Blut im Mund und eine große Wunde auf der Stirn. Fast alle ihre Zähne sind ausgeschlagen.
Oh Gott.
An ihrer Kleidung erkennt PK, dass die junge Frau eine Europäerin sein muss. Auch eine Reisende. Dieses Mädchen scheint ganz allein, genau wie PK. Dieser Unfall, das hätte auch ihm passieren können. Und so beschließt PK jetzt, dem Mädchen zu helfen.
Aber wie?
Er will jetzt sie begleiten, er will irgendwie Hilfe für sie suchen, weil er glaubt an Karma. Und er glaubt, dass wenn er diesem Mädchen hilft, irgendwann auch jemand ihm helfen wird. Und so bleibt PK an der Seite des Mädchens, als die beiden in einem Lastwagen zum nächsten Krankenhaus transportiert werden. Das Krankenhaus ist aber in Kabul. Also er fährt jetzt den ganzen Weg zurück, den PK eigentlich in den letzten Tagen zurückgelegt hat. Aber das ist ihm egal.
Oh Gott. Ja.
Ja, er will nämlich bei diesem Mädchen sein, sie nicht alleine lassen. Und tatsächlich, nach 2 Tagen kann das Mädchen das Krankenhaus wieder verlassen. PK ist die ganze Zeit nicht von ihrer Seite gewichen. Durch den Unfall kann sie kaum noch sprechen. Und so verständigen sich die beiden über Zettel. Sie schreibt, dass sie Linea heiße und aus Wien stammt. Linea schreibt auch, bitte bleib bei mir. Und so bleibt PK. 2 ganze Tage, bis es Linea besser geht und er sie zur österreichischen Botschaft in Kabul begleitet. Dort bekommt sie ein Ticket für die Heimreise ausgestellt. Linea umarmt PK. Dann gibt sie ihm einen Zettel. Bis bald, steht da drauf. PK ist sich sicher, er hat gerade eine Freundin fürs Leben gefunden.
Voll schön. Ich hatte gerade kurz die Hoffnung, dass sie irgendwie 2 Tickets bekommt und er dadurch schon mal einen großen Sprung nach vorne macht, und zwar nach Wien.
Leider nicht.
Aber ja, so einfach geht's wahrscheinlich dann nicht. Aber weißt du denn, ob die sich nochmal wieder getroffen haben später?
Leo, ich kann doch jetzt nicht alles vorwegnehmen. Okay. Es geht jetzt erstmal weiter.
Die ist ja nicht Lotta, deswegen dachte ich, du kannst das schon spoilern. Aber okay,
aber
mach weiter.
Wir wissen ja noch gar nicht, ob er es bis nach Österreich schafft. Aber PK muss jetzt erstmal wieder losfahren, weil er ist ja gerade tagelang zurückgesetzt worden. Ne? Er ist jetzt wieder in Kabul. Mhm. Das heißt, er fängt seine Reise erneut an.
Er macht eigentlich die ganze Zeit nur zickzack, zickzack, hin und zurück, hin und zurück.
Ja, er fährt den gleichen Weg, den er bereits hinter sich gebracht hat, noch einmal. Wieder ist er ganz allein auf der Betonstraße mitten im Nirgendwo. Und schon nach ein paar Tagen hat PK Kopfschmerzen von der holprigen Straße. Er fragt sich, wie er das nur bis zur Grenze des Irans aushalten soll. Da gibt es nur eins: Zähne zusammenbeißen. Wie ferngesteuert tritt PK immer wieder in die Pedale. Nochmal und nochmal. Er lenkt sich mit Tagträumen ab und denkt an Lotta. Hoffentlich wird er sie bald in seine Arme schließen können. Abends kehrt PK in Hostels ein. Hier streckt er seine müden Beine aus, sein ganzer Körper schmerzt. PK lernt die nächsten Tage auch immer wieder neue Menschen kennen. Sie laden ihn zum Tee, zum Essen ein oder bieten ihm ein Bett für die Nacht an. So gastfreundliche Menschen wie in Afghanistan hat PK noch nie erlebt. Als Gegenleistung zeichnet er dann manchmal die Menschen. Auf seinem Weg ziehen Autos, LKWs und Motorroller an ihm vorbei. PK ist langsam, viel zu langsam. Er tritt mit aller Kraft in die Pedale, doch seine Beine sind müde. Dabei muss PK gegen die Uhr ankämpfen, weil das Visum für den Iran läuft ab. Er hat ja nur eine gewisse Zeit, um dieses Visum zu erfüllen.
Voll der Countdown jetzt.
Er fährt gegen die Zeit, Pedaltritt um Pedaltritt, Tag um Tag. Und dann der letzte Tag. PK hat es nicht geschafft.
Oh nein, er ist immer noch in Afghanistan.
Er ist immer noch in Afghanistan und das Visum ist abgelaufen.
Was bedeutet das denn jetzt?
Er kommt nicht rein. Er kommt nicht rein in den Iran. Aber PK fährt trotzdem weiter, weil was soll er sonst machen? Er fährt weiter an die Grenze. Kurz vor der Grenze in der Stadt Herat hält auf einmal ein Auto neben ihn. Schnell, steigen Sie ein, sagt der Mann. Es ist der Berater des Bezirksgouverneurs. Dieser hat vom Inder auf dem Fahrrad gehört, der Leute zeichnet. Und der Gouverneur wünscht sich, dass PK auch sein Bild malt. Gesagt, getan. Und der Gouverneur, der ist begeistert. Er sagt, das ist das beste Porträt, das ich je gesehen habe.
Also langsam muss ich auch mal ein Porträt sehen. Ich fange gerade schon an zu googeln und möchte auch die Kunst mal sehen, weil der kann ja wirklich alle damit überzeugen. Das ist ja wie eine Magie. Also ich weiß, du hast dich am Anfang der Folge auf die Magie bezogen zwischen den beiden Menschen und der Liebe und so. Mhm. Aber ich finde eigentlich noch viel magischer, wie krass er mit seiner Kunst Leute überreden kann.
Ja, ja.
Das ist so heftig.
Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja, und jetzt erzählt PK von seiner Reise, erzählt von seinem Ziel, zu Lotta zu kommen und halt auch von diesem abgelaufenen Visum. Und da lächelt der Gouverneur. Er bedankt sich für das tolle Porträt und sagt: Die Grenzpolizei wird dir keine Probleme bereiten. Und so fährt PK wenig später über die iranische Grenze. Die Grenzpolizei macht ihm keine Probleme. Aber im Iran warten schon weitere Hürden auf ihn.
Kann es sein, dass seine Porträts so ein bisschen sind wie so der moderne TikTok-Filter. Er zeichnet die Menschen einfach immer auch ein bisschen hübscher, als sie in Wirklichkeit sind. Und deswegen sind
sie so. Ich glaube auch.
Weil er sieht das Porträt und ist so, du kannst passieren.
Ja, ich glaube, es... Also er wird ja mit jedem Meter, den er zurücklegt, eigentlich berühmter, weil ja auch Leute jetzt von seiner Geschichte hören und diese Geschichte ist eh schon so unglaublich. Der Junge aus der Prophezeiung, aus dem Dschungel, der jetzt durch die Welt fährt, um seine Frau zu treffen und überall wird darüber berichtet, es wird darüber erzählt und deswegen sind die Leute ihm auch so wohlgesonnen und wollen ihm irgendwie helfen. Aber das alles ändert sich jetzt im Iran, weil im Iran gibt es kaum Übernachtungsmöglichkeiten. Die Zeiten, in denen PK immer wieder einen Schlafplatz angeboten wurde, sind vorbei. Die ersten beiden Nächte verbringt er auf der Straße. Er ist dreckig und voller Schmutz. Seine Beine tun ihm weh und er kann sich kaum noch auf einen Stuhl setzen, weil sein Hintern so sehr schmerzt. PK hat auch kaum noch Geld für Essen. Er ist abgemagert, er kann jede seiner Rippen spüren. Jeder Tag wird jetzt zur Tortur. Nachts denkt er an Lotta. Was ist, wenn sie ihre Meinung geändert hat? Was, wenn sie nicht mehr mit ihm zusammen sein will? Wenn sie vielleicht auch diese Reise albern findet? PK ist am Ende. Er ist erschöpft, er ist K.O., er kann nicht mehr. Doch dann kommt er an einen kleinen Ort am Meer. In der Sonne schafft er es endlich, ein paar Stunden Schlaf zu kriegen. Als er aufwacht, hört er das Rauschen des Meeres und schon geht es ihm wieder besser. Dann erklingt ein Lachen. 10 junge Mädchen kommen auf ihn zu. Sie sind Studentinnen aus Teheran. Sie sind neugierig und fragen PK, was er hier am Strand treibt. PK erzählt jetzt von seiner Reise. Dass er von Indien den ganzen Weg mit dem Fahrrad gefahren ist, um seine große Liebe in Schweden wiederzutreffen. Sie reichen PK Essen und Wasser. Brot, Joghurt, Datteln. Alles schmeckt fantastisch. Nach Leben und nach neuem Mut. Am nächsten Tag fährt PK weiter. Die Sonne scheint und es wirkt, als sei das Glück wieder auf seiner Seite. Und endlich liegen wieder mehr Dörfer auf seiner Route. Und die Menschen freuen sich über seine Zeichnung. Durch ihre Spenden kann PK ein neues Fahrrad kaufen. Jetzt fällt ihm der Weg nach Teheran leichter. Die Hauptstadt ist chaotisch. Immer wieder muss PK die laute Klingel benutzen, um nicht auf der Straße überfahren zu werden. PK hat mittlerweile schon mehr als 3000 Kilometer zurückgelegt. Er ist seit 2 Monaten unterwegs. Leo, stell dir das mal vor, 2 Monate jeden Tag Fahrrad fahren.
Ja, ich finde es unfassbar beeindruckend. Also er hat jetzt schon so viele Hürden auf sich genommen und hat noch so einen weiten Weg vor sich. Es ist unfassbar.
Ja, und ich glaube, jetzt müssen wir auch mal ein Stückchen springen, weil tatsächlich ist es so, PK ist auch mittlerweile das Fahrradfahren ein bisschen leid. Also dem tut alles weh. Und deswegen fährt er jetzt öfter per Anhalter. Das ist bestimmt auch besser für seinen plattgesessenen Hintern. Und so erreicht er Istanbul. Hier wartet schon ein Brief von Lotta auf ihn. Während der gesamten Reise steht nämlich Lotta schon mit ihm im Briefaustausch. Aber es ist natürlich die Frage, wie das so funktioniert, ohne Handy und Internet, ohne WhatsApp und Insta-DMs.
Ja, wohin werden die Briefe denn geschickt?
Ja, PK kennt natürlich Lottas Adresse. So erreicht er sie jederzeit. Und Lotta allerdings hat es ein bisschen weniger leicht, weil sie nie genau weiß, wo sich PK gerade befindet. Ja. Also schreibt sie mehrere Briefe und schickt sie an die größten Postämter, die auf PKs Route liegen. PK geht dann zu diesen Poststationen, wie zum Beispiel hier in Istanbul, und erkundigt sich, ob ein Brief für ihn angekommen sei. Mm. Das Problem ist aber, die Postämter sind nicht besonders gut organisiert und PK nennt seinen Vor- und Nachnamen und bekommt dann alle Briefe ausgehändigt, die an Menschen mit den Anfangsbuchstaben P und M adressiert sind. Also so Privatsphäre gibt es da auch nicht so richtig.
Oh wow. Aber an sich total das schlaue Vorgehen und PK freut sich wahrscheinlich dann auch immer. Also hat bei jedem Postamt vorher schon so das Gefühl, oh, da könnte was auf mich warten. Ja. Und das motiviert natürlich auch nochmal, wie so kleine Leckerlis auf dem Weg.
Aber er muss bis zu 1000 Briefe dann teilweise durchsuchen, um einen Brief zu finden.
Oh, mein Gott, sogar für die Briefe muss er sehr viel aufwenden.
Ja, aber er hat Glück. Er entdeckt Lottas Handschrift. Sein Herz hüpft. Und da ist auch noch ein zweiter Brief für ihn. Von Linia aus Wien. Sie ist wieder gut zu Hause angekommen und sie schreibt ihm. Sie möchte sich bei ihm, ihrem Retter, bedanken. In dem Briefumschlag steckt ein Ticket für den Trans-Balkan-Express von Istanbul nach Wien. Sie schreibt, PK, my baby, you're welcome to go to Vienna before going to Lotta.
Okay, da ist der Kontakt wieder.
Endlich.
Und was für eine Route spart er sich dadurch? Also er kann...
Ja, den nimmt er jetzt in Istanbul bis Wien. Also er spart sich.
Das ist natürlich mega.
Eine Riesenstrecke. Und es hat halt funktioniert, was er gesagt hat, ne? Karma. Also er hat etwas Gutes getan und er hat etwas Gutes zurückbekommen.
Voll.
Und kurz darauf sitzt PK jetzt im Zug. Die Landschaft rast an ihm vorbei. Er hat es nach Europa geschafft. Der Zug hält am Wiener Westbahnhof. Linias Schwester Silvia holt ihn am Bahnhof ab. Linia selbst ist bereits auf dem Weg nach Indien, um ihre Reise fortzusetzen. Sie wusste ja nicht, ob PK tatsächlich kommen würde. Linias Familie kümmert sich jetzt aber liebevoll um PK. Er kommt in der Wohnung von Silvia und ihrem Freund unter. Nach Ewigkeiten kann er endlich ein Bad nehmen und seine dreckige Kleidung waschen. Österreich ist wie eine neue Welt für PK. Wien kommt ihm vor wie aus einem Märchenbuch. Silvia hilft ihm jetzt mit diesem Kulturschock zurechtzukommen. Er müsse aufpassen, sagt sie. In Europa seien die Menschen viel mehr auf sich selbst fokussiert. Hier werde Gutgläubigkeit und Naivität schnell ausgenutzt. Rassismus durchziehe die Länder strukturell. Er könnte wegen seiner Hautfarbe sogar angegriffen werden. Sie erklärt ihm die westliche Kultur und ihre Verhaltensregeln. Wie man Menschen begrüßt, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält. PK ist ihr dankbar, aber es wird noch lange dauern, bis er sich an die neue Kultur gewöhnt. Auch in Wien zeichnet PK und verkauft seine Bilder. Bald hat er genug Geld gesammelt, um sich ein gutes Fahrrad leisten zu können. Doch ein Wiener Galerist kommt ihm zuvor. Er ist so beeindruckt von PKs Geschichte und seiner Kunst, dass er ihm einen dicken, rechteckigen Umschlag in die Hand drückt. Als PK ihn öffnet, kommen zwei Zugtickets zum Vorschein. Wien nach Kopenhagen steht auf einem. Kopenhagen nach Göteborg auf dem anderen.
Wie schön.
Die Sitze des Zuges nach Kopenhagen sind weich. PK wundert sich über die kurzen Namen, die die Städte hier tragen. Wien, Linz, Passau. In Indien sind die Namen viel länger. Am Grenzübergang bei Passau wird er kontrolliert. Die Polizisten blättern durch seinen grünen Pass. Kein Visum für Deutschland klebt da drin. Sie glauben jetzt, dass PK ein illegaler Einwanderer wäre. Jemand, der in Deutschland bleiben würde, ohne Erlaubnis. Und das sieht die bayerische Polizei natürlich nicht so gerne. Egal, ob das 1977 ist oder heute in 2024. Die Polizisten nehmen ihn jetzt mit zur Wache und durchsuchen seinen Koffer. Ein paar Kleidungsstücke sind da drin, ein Fahrradschlauch, ein Bündel Briefe, Geschenke für Lotta und Zeitungsausschnitte. Mehr finden die Beamten aber nicht. Sie erklären jetzt PK, dass sie Kontakt mit der indischen Botschaft aufnehmen werden. Die Botschaft würde ihnen dann ein Ticket ausstellen, zurück nach Indien.
Ja, wenn das jetzt passiert, raste ich komplett aus.
Also, PK hat es ganz nach Deutschland geschafft. Und wir hatten es ja schon mehrmals, dass er seine Reise, dass er dann zurückkehren müsste.
Bitte nicht.
Und stell dir jetzt vor, dass er von Deutschland zurück nach Indien geschickt wird. Ja.
Also dann bewundere ich PKs Durchhaltevermögen beziehungsweise die Auslegung der Symbole, weil das wäre für mich so ein Zeichen von, okay, es soll nicht sein.
Ja.
Also er deutet ja alles immer in die andere Richtung. Das bedeutet, ich muss weitermachen, das ist ein Zeichen und so weiter. Wenn er jetzt wieder nach Indien geschickt wird, dann wäre ich so, ciao Prophezeiung, ich mal und spreche eine Amerikanerin nächstes Mal an. Vielleicht klappt es besser.
Ja, also PK ist jetzt auch komplett verzweifelt. Das soll es gewesen sein. Hier ist wirklich das Ende seiner Reise. Er ist so weit gekommen.
Mm.
Ihm wird aber gesagt, in Westdeutschland könne man nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. PK beteuert, dass er nicht in Deutschland bleiben möchte, aber langsam steigt jetzt wirklich die Panik in ihm hoch. Bisher hat er nie den Glauben verloren, Lotta bald in die Arme schließen zu können. Hier in Passau sieht es aber wirklich nicht gut für ihn aus. Ein Polizist fängt jetzt aber an, die Zeitungsartikel zu lesen, die auf Englisch geschrieben sind. Dort steht, dass PK mit einer Schwedin verheiratet sei. Auch die Briefe dienen als Beweismittel dafür, dass PK verheiratet ist. Und nun erzählt PK seine Geschichte. Und auf einmal schauen die deutschen Polizisten gar nicht mehr so finster. Dann sagen sie, dass sie ihm glauben würden. Er darf weiterfahren. Quer durch Deutschland und Dänemark sitzt PK im samtigen Sitzen. Dann wird sein Zug kurz vor der Grenze zu Schweden erneut angehalten. PK sitzt in einem Abteil mit einer norwegischen Frau. Wo denn sein Rückfahrticket sei, fragt sie. Das würden die Grenzpolizisten jetzt sehen wollen. Er habe kein Rückfahrticket, antwortet PK. Ohne eine Rückfahrkarte würde er nicht nach Schweden einreisen dürfen, erklärt ihm die Norwegerin. PK hört, wie die Schritte der Grenzpolizisten sich langsam seinem Abteil nähern. Die Norwegerin holt ein Bündel Geldscheine hervor und stopft sie in PKs Brieftasche. 3000 schwedische Kronen. Für weitere Erklärungen bleibt keine Zeit. Die Polizisten begutachten skeptisch PKs Pass. Grund seiner Reise? Er sei mit einer schwedischen Frau verheiratet. Eine Eheurkunde habe er aber nicht, sagt er. Hinter dem Rücken der Polizisten gestikuliert die Norwegerin jetzt wild. Sie zeigt auf PKs Brieftasche. PK versteht. Er zeigt den Polizisten das Bündel Geldscheine. Die schauen etwas erstaunt, dann beruhigt und verschwinden. PK gibt der Norwegerin das Geld voller Dank zurück. Und der Zug ruckelt über die schwedische Grenze.
Boah, wie nett. Also er hat ja wirklich einfach auch Glück, welche Menschen er hier trifft.
Ja, ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass seine Geschichte so schön ist und ich glaube, alle Leute wollen auch wieder ein bisschen an Magie glauben, dass sie ihm alle helfen. Also stell dir mal vor, du reist und dann lernst du jemanden kennen und der erzählt dir, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Freundin, ich reise durch die ganze Welt mit dem Fahrrad, weil ich will sie wieder treffen. Ich glaube, du würdest ihm auch helfen.
Also jetzt kennen wir einfach auch schon einige Geschichten und ich bin letztens irgendwann auf so einen Instagram-Account gestoßen, wo auch jemand so Reels hochlädt. Ja. Travel for love, ich reise um die Welt, ich treffe meine Freundin auf Bali wieder und so.
Der hat das auch geschafft.
Der hat es auch geschafft. Und ja, also da, ich glaube aber, dass in PKs Zeit das die absolute Ausnahme ist. Ja. Ich glaube, sowas haben die Leute einfach noch nie mitbekommen. Und ich verstehe total, dass das so rührend ist und ich finde es ja auch mega schön. Und es ist auch einfach eine schöne Geschichte, um dann später zu erzählen, ich habe da auch geholfen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Leute mögen es auch, ein Teil dieser Geschichte zu werden. In Göteborg steigt PK jetzt aus dem Zug. In Indien fragt er sich manchmal, wo all die Menschen herkommen. Hier fragt er sich, wohin all die Menschen verschwunden sind. Schweden ist nämlich anders als alles, was er bisher gesehen hat. Er friert ein wenig. Aber endlich hat er sein Ziel erreicht. Die 80 Dollar trägt er immer noch bei sich. Von einer Telefonzelle ruft er Lotta an. Ich bin da, sagt er. Lotta kann es kaum glauben. Sie verspricht, ihn abzuholen. Am nächsten Tag steht PK am vereinbarten Treffpunkt. Er blickt umher, sucht nach Lottas Gesicht. PK ist so erschöpft, dass er fast zusammenbricht. Dann endlich sieht er Lotta zum ersten Mal nach 16 Monaten. Die Erschöpfung schwindet aus seinen Knochen. Er empfindet einfach nur noch Freude. Freudentränen laufen ihm über das Gesicht. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, Lotta nicht allzu nahe zu kommen, denn er hätte keine Gelegenheit gehabt zu duschen und stinkt bestimmt furchtbar.
Aber das Lotta ist doch jetzt das Unwichtigste.
Ja, und Lotta läuft auch auf ihn zu und umarmt ihn. Er versucht noch, ihr zu erklären, dass er nicht duschen konnte, aber das ist ihr egal. Sie küsst ihn. Er entschuldigt sich immer wieder, dass er so schlecht rieche. Dann bekommt keiner der beiden mehr ein Wort heraus. Freudentränen und Küsse sagen alles. Das letzte Stück von seiner langen Reise legt PK gemeinsam mit Lotta in ihrem gelben Auto zurück. Er fürchtet sich, dass Lotta doch noch ihre Meinung ändern könnte und ihn nicht bei ihr haben wolle. Oder dass ihre Familie ihn nicht mögen könnte. Aber jetzt, am 28. Mai 1977, fahren sie gemeinsam zu Lotta nach Hause. PK fühlt sich so, als hätte er endlich seine Heimat gefunden.
Wie schön. Boah, wie krass, er ist jetzt einfach bei Lotta angekommen und sie freut sich. Das ist ja auch schon mal gut. Man weiß ja auch nicht, wie die andere Person reagiert, wenn man sich so lange nicht sieht. Aber jetzt muss er ja auch noch ihre Familie überzeugen von sich. Das stelle ich mir jetzt super schwierig vor. Oder hat er die jetzt schon kennengelernt?
Nee, er hat auch schon geübt. Er hat nämlich ein paar schwedische Sätze eingeübt. Und zwar, wie geht es Ihnen? Schönes Wetter heute, nicht wahr?
Süß.
Die wichtigsten Sache.
Satz, den man wahrscheinlich nicht so oft benutzen muss.
Ja, und das Problem ist, er dachte halt, also in Indien ist immer schönes Wetter, aber nicht in Schweden.
Und so ist wieder Regen heute, doof.
Und so ist tatsächlich kein schönes Wetter, als er jetzt Lottas Eltern kennenlernt. Aber Lotta bringt ihm noch was anderes bei, nämlich es ist kalt heute, schweinekalt. Und als PK dann Lottas Eltern gegenübersteht, stammelt er, wie geht es Ihnen? Schwein, nicht wahr? Weil er kann nicht. Und es ist alles Chaos. Oh, und Lottas Vater streckt jetzt die Hand aus, um PK zu begrüßen. PK wirft sich aber auf den Boden, um seine Füße zu küssen.
Oh mein
Gott. Für ihn
ist
das eine Selbstverständlichkeit, weil das macht man so in Indien, aber nicht in Schweden. Also siehst du ja wirklich, da prallen Kulturen aufeinander.
Oh mein Gott.
Trotz der vielen Startprobleme lebt sich PK gut ein. Er genießt die Ruhe. Aber manchmal wird es ihm auch alles zu viel und er denkt darüber nach, ein neues Fahrrad zu kaufen und zurück nach Indien zu fahren. Aber dann beruhigt ihn Lotta. Im Sommer trägt er dicke Strickpullover und eine Wolljacke. Er friert ständig. Im Winter vergisst er manchmal Schuhe anzuziehen, weil er es gewohnt ist, barfuß zu gehen. Dann werden seine Füße kalt und nass. PK lernt jetzt auch Schwedisch. Und es wird tatsächlich in Lottas Heimatdorf eine Vertretungsstelle als Kunstlehrer frei. Und er bekommt den Job. Er schmeißt jetzt die Stühle und Tische aus dem Klassenzimmer. Seine Schüler sitzen jetzt mit ihm auf dem Boden. Er malt und seine Bilder werden in der schwedischen Zeitung abgedruckt. Er hat eigene Ausstellungen und gibt Yogakurse. Er lernt Skifahren, macht eine Ausbildung zum Bergführer und geht mit Lotta und ihrer Schwester reiten.
Wow, er passt sich so doll an.
Ja.
Also er fährt Ski. Das finde ich ist so, oh, das ist so der letzte Schritt, um anzukommen. Aber er wird ja auch gut aufgenommen anscheinend, oder? Er ist ja jetzt schon länger dort.
Ja, alle finden das ganz toll und finden das natürlich auch unglaublich rührend, dass er für Lotta diese Reise auf sich genommen hat, ne? Und ich finde auch schön, dass er sich nicht so, also er fasst sich schon an, aber er behält auch ein bisschen Heimat bei sich.
Voll.
Also indem er zum Beispiel sagt, ja, wir malen alle auf dem Boden.
Ja, voll. Und es ist auch mega schön, weil ich hatte echt ein bisschen Angst, dass es irgendwie doch kein Happy End sein könnte, weil die Eltern sich plötzlich dazwischen stellen oder die Regierung oder was auch immer. Aber er ist ja jetzt einfach angekommen und wohnt ja jetzt in Schweden.
Und nicht nur das, Leo, er wird später auch als Berater für Kunst und Kultur für die schwedische Regierung arbeiten und er wird 2005 für den Friedensnobelpreis nominiert.
Was? Weil,
ja, also dieser Mann hat es mit seiner Reise und seiner außerordentlichen Liebesgeschichte wirklich ganz nach oben geschafft. Also alle Leute sind so begeistert von ihm, dass er ja für den Friedensnobelpreis nominiert wird.
Wahrscheinlich auch für diese schönen Taten, die er auf dem Weg irgendwie getan hat, ne? Dass er auch noch eine Österreicherin gerettet hat und irgendwie ja so Nächstenliebe einfach gelebt hat.
Mhm. Ja, auch total inspirierend natürlich. Ein Jahr nach seiner Ankunft, am 28. Mai 1979, heiraten PK und Lotta offiziell. Sie ziehen auf einen alten Bauernhof. 10 Jahre später, am 15. August 1989, wird ihre erste Tochter Emily geboren. Am gleichen Tag feiert man in Indien den Unabhängigkeitstag. 3 Jahre später kommt ihr Sohn Karl zur Welt. Lotta und PK sind nun fast 45 Jahre verheiratet, sogar 48 Jahre nach indischem Glauben. Wenn man PK heute fragt, ob er gerne Fahrrad fährt, antwortet er: Ich bin aus Liebe Fahrrad gefahren, aber ich habe Radfahren nie gemocht. Im nächsten Leben, lacht Lotta, sei sie dann an der Reihe, die weite Reise auf sich zu nehmen, um mit PK vereint zu sein.
Oh mein Gott, wie krass. Auch, dass sie schon so lange zusammen sind, das ist ja so schön.
Ja, ich habe dir noch 2 Fotos von den beiden mitgebracht, auch wie sie heute aussehen. Insgesamt ist PK 4 Monate unterwegs gewesen. Ganz genau gesagt 126 Tage. Und er hat so viel erlebt. Und ich merke gerade, dass ich richtig gerührt bin, weil ich finde es voll schön. Irgendwie diese Geschichte gibt einem wirklich so ein bisschen Hoffnung wieder.
Vor allem, ich finde es so toll, dass die jetzt immer noch so süß zusammen sind. Also ich sehe hier ein Foto, da sind beide sichtlich älter und er trägt auch irgendwie so ein indisches Gewand und sie hat so einen pinken Pullover an und umarmt ihn von hinten und die beiden strahlen einfach so süß in die Kamera und ich finde, die wirken so happy zusammen.
Ja, und ich muss ja sagen, also irgendwie ist ja unsere ganze Welt sehr rational und ich würde mich auch als einen sehr rationalen Menschen eigentlich einschätzen. Und als ich das erste Mal von der Geschichte gehört habe und von dieser Prophezeiung, war ich so, Bullshit. Also so, ich war so richtig so, niemals, sowas gibt es ja nicht, das ist irgendein Aberglaube. Aber jetzt, nachdem ich die Geschichte gehört habe, denke ich mir so, manchmal sollte man vielleicht auch wieder so ein bisschen offener sein für ein bisschen Magie in seinem Leben.
Ja, so ging es mir auch. Also am Anfang dachte ich, das ist einfach alles ein bisschen merkwürdig, wie er sie diese ganzen spezifischen Sachen fragt. Und es wirkte für mich so, als ob zwei sehr esoterische Menschen aufeinanderstoßen und einfach dafür offen sind, dass ihr Leben irgendwie, was Höheres, dass in dem Leben irgendwas Magisches geplant wäre oder so. Aber durch diese Reise und auch vor allem auch durch den Umzug, also er lässt ja sein Land hinter sich, seine eigene Familie hinter sich. Das, finde ich, beweist halt, dass da so eine krasse Verbindung zwischen denen ist, die wahrscheinlich auch viel intensiver ist als irgendwelche Dinge, die einem in der Kindheit gesagt wurden.
Ja.
Dass man irgendwie gehört hat, ja, du heiratest mal eine Frau aus dem Westen oder aus einem fernen Land und so. Also da ist ja zwischen denen einfach was entstanden, wofür der richtig gekämpft hat. Es ist unfassbar. Und ich finde es so süß, dass der sich so gut eingelebt hat und auch ein bisschen den Ort in Schweden, an dem er lebt, zum Guten verändert und da Leute unterrichtet und die mit Kunst und Kultur bereichert.
Ja, und Leo, wer weiß, vielleicht gibt es ein bisschen Schicksal. Vielleicht war es auch Schicksal, dass wir beide uns kennengelernt haben und jetzt über wahre Verbrechen und wahre Liebe sprechen.
Ja, klar.
Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Ihr könnt uns ja mal erzählen, ob ihr an Schicksal glaubt oder nicht. Oder ob ihr vielleicht nach dieser Folge an Schicksal glaubt. Und wir haben natürlich noch ein Liebe ist für euch. Und diesmal ist unser Liebe ist von der Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl.
Liebe ist mit Lina Larissa Strahl.
Liebe bedeutet für mich, ein Gefühl von zu Hause zu haben, unabhängig vom Ort, und dass ich mit der Person und mit den Personen ganz ich selber sein kann.
Vielen lieben Dank, Lina. Und ganz viel Erfolg noch bei Let's Dance.
Ja, wir feuern dich auf jeden Fall an. Und wir hoffen, dass euch dieser erste True-Love-Fall oder diese erste True-Love-Geschichte ein bisschen Liebe in euer Leben zurückgebracht hat. Ich glaube, es wird die nächsten Folgen auch wieder sehr dramatisch. Also wir haben diese Staffel wirklich alles für euch dabei. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und ja, bis ganz bald.
Ach so, und noch einen kleinen True-Love-Tipp. Es passt gerade so wunderbar. Es gibt einen neuen Kinofilm, der heißt One Life, und tatsächlich ist das ein riesengroßer Zufall. Es ist nämlich auch der Fall in der nächsten True Love Folge. Falls ihr also irgendwie Lust auf Kino habt und nicht warten wollt auf die nächste Geschichte, dann ist das, glaube ich, der perfekte Kinofilm.
Ja, guckt euch das doch schon mal an, dann seid ihr perfekt vorbereitet für die nächste Folge. Wir haben euch lieb, liebe Lovies, und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass ihr wieder in Staffel 2 dabei seid. Wir freuen uns riesig auf alles, was kommt.
Ciao.